So knapp. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ich jetzt meinen Zeigefinger und meinen Daumen sehr nah beieinander habe. So knapp waren wir an einem historischen Spieltag dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Fast hätte es 9 Auswärtssiege gegeben. Und das wäre tatsächlich in der Männerbundesliga ein Novum gewesen. Was sollen wir sagen? Dann kam Augsburg gegen Freiburg und wir werden drüber sprechen, aber es war kein Auswärtssieg. Schön, dass ihr hier seid. Wir wollen trotzdem über alle Partien dieses 24. Spieltags sprechen. Es ist ja auch so einiges passiert, nicht nur aus Sicht der Heim- und der Auswärtsteams. Ich habe heute hier Marc Sanders und Felix Haselsteiner. Jetzt geht's los hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk.
Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Er muss Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ein Bier bitte. Und dann pfeife ich zur Halbzeit. Wer das verstanden hat, der gehört zu unserer Alterskohorte, beziehungsweise Marc müssen wir da, glaube ich, rausnehmen und Felix eigentlich auch. Ich bin der Älteste hier in der Runde. Bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen rede, mein Name ist Max Jakob Ost. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass wir Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung hier haben. Felix, schön, dass du da bist.
Ja, sehr schön, wieder da zu sein. Freut mich.
Ich freue mich auch, dass du zum 19. Mal hier bist und zum 5.
Wahnsinn.
Mal hier ist Marc Sanders. Marc, schön, dass du da bist.
Ja, es fühlt sich fast an, als wäre ich gestern erst hier gewesen. Ne? Ich glaube, 4 Wochen. Spieltage ist es her.
Aber wirklich.
Ja, aber also wir können auch gerne dem Intervall weitermachen. Ich kann schon mal für alle, die die Folge gehört haben, auch beruhigen, dass mein Hund heute nicht permanent reinbellen wird. Ich freue mich drauf.
Mach dir da keinen Kopf. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, keine einzige Beschwerde. Der Rasenfunk ist ein tier- und kinderfreundlicher Podcast. Also deswegen macht ihr da gar keine Gedanken. Schön, dass ihr beide da seid. Ich würde sagen, wir sprechen gar nicht lang rum den heißen Brei herum, sondern wir gehen direkt rein in diesen Spieltag und wir beginnen mit dem Blick nach oben. Und da können wir auch mit dem Freitagabendspiel schon starten. Das fand in Stuttgart statt zwischen dem VfB und dem FC Bayern. Und es ist einiges passiert in dieser Partie. Unter anderem vergibt Wagner mal eine Großchance vor Neuer. Musiala kann allerdings auf der Gegenseite auch einen Fehler von Wagnermann nicht nutzen und schiebt den Ball am Tor vorbei. Jelch blockt in seinem zweiten Bundesligaspiel von Beginn an Sané in höchster Not. Undav trifft nur den Außenpfosten und dann fallen endlich Tore. 34. Minute. Sané verliert auf dem linken Flügel den Ball, weil er ausrutscht. Und so kommt der VfB in den Angriff. Wagnermann passt auf Stiller, der völlig frei am Strafraumrand steht, mit einem tollen Schuss in den rechten Winkel trifft. Goretzka versucht noch zu blocken, ist aber zu weit weg. In der 45. Minute allerdings gelingt es dem FC Bayern noch vor der Pause auszugleichen. Ein langer Ball wird von Kim auf Sané geköpft, der hinter den Stuttgarter Sechsern auf Olise stecken kann, der den Ball mit der Innenseite ins lange Eck legt. Das heißt, Olise schießt eigentlich das Tor, das Musiala vorher nicht erzielen konnte. Das Tor wird lange überprüft, aber am Ende bleibt es stehen 1:1 für den FC Bayern. In der 64. Minute gehen dann die Münchner auch in Führung. Nübel passt im Spielaufbau auf Stiller, der von Goretzka den Ball abgeluchst bekommt und so das 2:1 erzielen kann. Goretzka wusste noch vom Videostudium, in welche Richtung sich Stiller meistens den Ball an sich vorbeilegt und deswegen konnte er ihn abfangen. Dann schießt Mio nach Ablage von Woltemade über das Tor und in der 90. Minute gibt es die Entscheidung. Wagnermann spielt einen viel zu kurzen Pass auf Nübel. Er wird allerdings auch gepresst von Coman. Der erläuft an den Ball, geht an Nübel vorbei und schießt aus weiter Entfernung ins leere Tor. Er hatte ihn sehr, sehr gut gepresst. Das ist die Entscheidung dieses Spiels. Vincent Kompany kommt mit zur Jubeltraube. Die Bayern, sie sind tatsächlich sehr, sehr gut jetzt durch diesen harten Februar durchgekommen. Das muss man so sagen am 2. März und gewinnen eben dieses Spiel mit 3:1. Felix, du darfst gerne mal beginnen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, eine Halbzeit so, würde ich sagen. Also ich fand, in einer idealen Situation würde man ein Fußballspiel ja immer betrachten, ohne die großen individuellen Fehler herauszustellen, sondern so ein bisschen taktisch, aus dem taktischen Blick. Und da könnte man dem VfB ja viel Gutes andichten. Allerdings waren eben auch diese schwerwiegenden Fehler in der zweiten Halbzeit dabei, die ja dieses Spiel dann einfach entschieden haben. Und beim FC Bayern, ich fand sie in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Deutlich verbessert. In der ersten Halbzeit haben sie mir aber auch gar nicht gefallen. Ich fand, das war schon ein Rückschritt im Vergleich zu dem Frankfurt-Spiel, im Vergleich auch zu einfach dieser relativ, also fußballerisch relativ stabilen Phase da jetzt im Februar, weil es hat natürlich auch erklärbare Gründe, können wir da noch drüber reden. Kein Kimmich, kein Pavlovic, eine vielleicht nicht so spielerisch starke Doppelsechs. Und das hat ein bisschen Eindruck gemacht, als wäre das einfach nicht die ideale Besetzung für diesen Gegner. Und das hat man gespürt, aber abseits davon muss man natürlich wieder sagen, war es ein Spiel, das diese Meisterschaft vielleicht sogar entschieden hat, weil ich glaube, sie haben jetzt eigentlich alle Top-Gegner so hinter sich gebracht, haben dieses schwierige Auswärtsspiel in Stuttgart, was immer nicht so das Bayern-Lieblingsspiel ist, geschafft, und ich sehe da jetzt nicht mehr viel, was noch passieren kann, ehrlich gesagt.
Gut, ich meine, das müssen wir ja zum Glück jetzt noch nicht entscheiden, ob das Vorentscheiden war. Der Verdacht liegt nahe, war aber schon nach dem letzten Spieltag so, dass es statistisch gesehen sehr, sehr wahrscheinlich war, dass Bayern wirklich Meister werden würde. Marc, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Und ist es, wie gerechtfertigt würdest du die These sehen, die ich oft gelesen habe, dass es ja ein Geschenk von Stuttgart an Bayern war, dieser Sieg?
Ja, also am Ende ist es irgendwo ein Geschenk, weil die Tore aus den Situationen, wie sie entstehen, das sind eigentlich also 2,5 geschenkte Tore, würde ich fast sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, eigentlich war das für mich so ein typisches 2-2-Spiel irgendwie. Also Stuttgart fand ich extrem gut in den ersten, ja, schon so 30, 35 Minuten. Gegen Ende der ersten Hälfte fand ich sie dann nicht mehr ganz so stark. Und ich fand es aber besonders interessant halt, dass sie immer wieder gewechselt sind zwischen sehr mutigem hohen Anlaufen im Mann gegen Mann und dann aber auch teilweise relativ schnell sich mal in den Low-Block zurückgezogen haben. Und das aber sehr variabel und darüber hinaus dann halt, ich glaube, gegen Bayern dieses Jahr muss man sich einfach auch trauen, nah am Druck der Bayern zu spielen. Denn das, was Bayern eigentlich liebt, ist es, den Gegner irgendwie ein bisschen zu lenken und dann relativ früh zuzupacken. Und Stuttgart hat im Grunde genommen, nehmen wir mal die Szene vor dem Tor, wo Goretzka Stiller perfekt presst, nehmen wir die mal raus, hat es Stuttgart, finde ich, mit Ball über weite Phasen sehr, sehr gut auch gemacht. Wenngleich man sagen muss, dass ich glaube, Woltemade und Undav beide mit Sicherheit nicht ihr bestes Saisonspiel gemacht haben. Und dennoch finde ich, war für den VfB auf jeden Fall mehr drin. Also in der ersten Hälfte würde ich jetzt nicht sagen, dass das 1-1 zur Halbzeit halt gerechtfertigt ist. Also ich glaube, da darf der VfB durchaus mit einer Führung in die Pause gehen. Und dann geben wir uns alle die Hand und sagen, ja, ist dem Spielverlauf entsprechend. Und deswegen finde ich halt dieses Ergebnis am Ende auch so brutal bitter, weil ja, es ist ja jetzt nicht so, dass Bayern so vehement Druck gemacht hätte, dass man sagt, irgendwann ist Stuttgart darunter eingebrochen, sondern es sind einfach am Ende individuelle Themen. Und ja, gegen 13 andere Bundesligisten kriegst du das noch repariert, aber gegen die Bayern wird sowas halt brutal dann bestraft. Und ja, es passt dann auch so ein bisschen in die Situation des FC Bayern, in diese gesamte Saison, wo sie, selbst wenn sie dann mal nicht überragend spielen, die Spiele halt trotzdem wieder gewinnen, das, was ihnen letztes Jahr gefehlt hat. Und ja, deswegen sind sie auf sehr, sehr gutem Wege.
Also man muss aber dazu sagen, also zum einen, Stuttgart hat es ja nicht immer repariert bekommen bisher gegen schlechtere Gegner, also Heimniederlagen gegen Gladbach, gegen Wolfsburg unter anderem und ja auch gegen noch deutlich schlechtere Teams, also von der Tabellenkonstellation her, wenn du eben gegen St. Pauli zum Beispiel auch 0-1 verlierst zu Hause. Das finde ich ist der eine Punkt, und das andere ist, ich habe mich ein bisschen gefragt, ob man in dem Fall wirklich nur von den individuellen Fehlern sprechen sollte. Weil natürlich, klar, kannst du sagen, den Pass, den sollte Nübel so nicht spielen. Diesen Pass spielt er aber 15 Mal pro Spiel, weil so löst eben Stuttgart das Pressing über den Sechser auf den Außenverteidiger oder, wenn es sogar geht, auf den anderen Sechser, und dann bist du zentral durch. Und das Zweite ist, klar, Wagnermann sah auch nicht gut aus und dieses 1-3 vor allem fällt da vor Augen. Aber es war auch eine gute Aktion von Coman. Also du musst auch in der 93. Minute so hinterhergehen oder in der 90. Minute und eben diesen Druck machen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob die Probleme, die Stuttgart in dieser Saison hat, eben mit dem Spielaufbau unter anderem, ob die nicht so klar ersichtlich sind, dass deswegen der Matchplan von Bayern halt exakt darauf abgestimmt sein konnte. Also, dass man sich den Luxus erlauben konnte, wie ehrlicherweise schon öfter gegen Stuttgart, gar nicht so viel machen zu müssen im Spiel, weil man weiß, sie haben immer wieder diese Fehler mit drin. Und wenn ich mir angucke, wie Kane und Musiala bei Abstoß Stuttgart positioniert waren, dann waren die sehr, sehr breit gestanden. Die haben den Pass auf außen haben sie dicht gemacht und den Pass in die Mitte haben sie offen gelassen. Und da sind dann aber Goretzka und Palinha mit Karasor und Stiller mitgegangen. Relativ im Mann gegen Mann. Nicht komplett, aber relativ im Mann gegen Mann. Das heißt, irgendwie hat man doch auch diese Situation provoziert, weil man wusste, naja, das ist ein schwierig zu verarbeitender Ball und wir sehen, Stiller neigt dazu, ihn mit seinem starken Fuß in eine Richtung mitzunehmen. Vielleicht erwischen wir sie da. Also auf der einen Seite individuelle Fehler, aber auf der anderen Seite vielleicht ja auch einfach sehr, sehr gut vom Matchplan her provoziert und ausgenutzt dann. Und dann, finde ich, wiegt dieser, also ist es mehr als nur Pech, so eine Niederlage.
Ja, ist schon
ja, cool. Also
mir ist auch gerade übrigens, oh, sorry.
Alles gut,
führe
ich aus.
Nee, mir ist nur gerade nochmal aufgefallen, dass auch, ich habe vergessen, dass letztes Jahr dieses 1:3 in Stuttgart zu diesem wahnsinnig egalen Zeitpunkt der Saison war, als Tuchel zwischen zwei Real Madrid-Spielen dieses Spiel eigentlich so abgeschenkt hat. Deshalb mein Bias so ein bisschen in Richtung Stuttgart getrieben. Aber ja, ich gebe dir recht, die Bayern hatten eigentlich in den letzten 1-2 Jahren immer diese guten Antworten auf Stuttgart und das war eher ein bisschen passiver. Das fand ich in dem Spiel auch. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr Ballkontrolle trotzdem gewünscht. Das war das, was mir ein bisschen gefehlt hat bei den Bayern im Mittelfeld. Und ich glaube, das ist schon erklärbar über diese Absenz von Kimmich und Pavlovic. Ich glaube, die alten Kollegen von Meersanroten hatten es auch gut geschrieben, dass die Doppelsechs in dem Goretzka-Palinha-Konstrukt hatte, glaube ich, ein paar mehr Ballkontakte über die erste Halbzeit, als Kimmich normalerweise über eine erste Halbzeit alleine hat. Und das sagt ja schon viel aus, ne? Also das ist ja schon eine zentrale Position, die da nicht besetzt war. Und kann aber auch gut sein, dass das so ein bisschen Companys Kalkül war, dass er eben sagt, ich habe nicht so diese spielstarken Positionierungen auf der Sechs. Dann müssen wir sie ein bisschen mehr spielen lassen, ein bisschen mehr kommen lassen. Ich finde, es hat funktioniert. Also ich hatte das Spiel, klar, kannst du sagen, Stuttgart hatte die guten Chancen, aber wie wir alle wissen, das haben sie fast in jedem Heimspiel. Das ist Teil des Ganzen. Ich habe sie auch schon absteigen sehen und sie hatten in jedem Heimspiel gute Chancen. Also insofern, ja, fand ich, dass die Bayern das gut gemacht haben.
Ja, und man muss dazu sagen, gute Chancen ja, und da hat auch einiges funktioniert, also Stiller, das Tor war wunderbar. Ich fand auch, also ich muss persönlich auch sagen, Marc, ich fand Nick Woltemade wirklich gut eigentlich. Ich fand schon, dass es ein gutes Spiel von ihm war, weil er war ja quasi der Weg raus aus dem Pressing. Wenn man es nicht flach ausspielen konnte, dann langer Ball auf Woltemade und er legt ab. Und wie er zum Beispiel auch über den Ball drüber steigt vor der Undorf-Chance, das war einfach sehr, sehr gut. Er hatte halt wenige eigene Abschlüsse. Aber auch da würde ich sagen, also es stimmt natürlich, dass Stuttgart Chancen hatte und ich würde auch zustimmen, dieses Spiel kann auch 2:2 ausgehen. Aber in der kompletten zweiten Hälfte 4 Schüsse der VfB, 0,24 Expected Goals. Also ich finde, und das gehört nämlich zu dem, was du ja auch gesagt hast, Felix, dass die zweite Hälfte von Bayern deutlich besser war. Das gehört eben auch zu diesem Spiel mit dazu. Es war zwar irgendwie möglich, ein 2:2 zu erzielen, weil dafür hat der VfB die Qualität, in eigentlich jedem Spiel so halbwegs drin zu sein. Deswegen fühlt es sich ja auch so ein bisschen nach Pech an, wenn man so viele Spiele jetzt gerade auch zu Hause verliert. Aber den ganz großen Druck, den habe ich in der zweiten Hälfte doch vermisst. Und kannst du natürlich auch so erzählen, dass das Bayern gut gemacht hat. Aber deswegen, mich hat es ein bisschen gewundert, dass danach alle so jetzt nicht zufrieden damit waren. Aber ich habe schon relativ viel gelesen, jetzt gar nicht vom VfB Stuttgart selber, die sind sehr unzufrieden gerade, die sehen ja auch, was in der Tabelle gerade passiert, aber so in überregionalen Medien habe ich schon den Eindruck, dass alle gesagt haben, Mensch, da hatten sie ja echt Pech, und ich fand ehrlich gesagt, es war ein bisschen wenig einfach insgesamt, und dann kannst du eben so ein Spiel viel leichter verlieren, als wenn du richtig gut spielst. Aber vielleicht bin ich da auch viel zu hart, ich weiß nicht, Marc, du guckst ein bisschen skeptisch.
Ja, ich finde, man muss halt, also in dieser gesamten Nachbetrachtung kannst du das 3-1 ja fast schon ausklammern. Also, ne, das Tor fällt spät, so, okay, ob es dann 2-1 oder 3-1 ausgeht, geschenkt. Nichtsdestotrotz finde ich, so gerade die ersten 10, 15, 20 Minuten nach der Pause hat der VfB eigentlich so ein bisschen vermittelt, wir lassen euch erstmal ein bisschen mehr kommen, ziehen uns ein klein bisschen zurück und gehen nicht mehr diese Vollgasintensität Mann gegen Mann, wie wir es in der ersten Hälfte teilweise gemacht haben. Und da muss ich sagen, hat mir Stuttgart zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, weil es gibt wenige Teams, die in dieser Saison Mann gegen Mann gegen die Bayern gespielt haben und damit erfolgreich waren. Mhm. Weil aber auch Bayern mit dem Personal, was sie hatten, sie sind kaum zwischen die Linien gekommen. Also ich glaube, die beste Aktion, erste Hälfte, wo Sané dann mal von links außen einläuft, den Ball zwischen den Linien bekommt und wirklich mal ein, zwei, drei Spieler stehen lässt, am Ende gefoult wird. Das ist halt dieser Weg, den Bayern gebraucht hätte gegen Stuttgart, weil Stuttgart es sehr, sehr gut gemacht hat. Sie haben sich nicht auseinanderziehen lassen und waren relativ kompakt. Wenn wir aber dann zweite Hälfte darüber sprechen, was sind denn die Riesenchancen von Bayern gewesen? Also was ist denn, wenn sie das 2-1 nicht mehr oder weniger geschenkt kriegen? Was haben sie bis dahin gehabt? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, wo du sagst, boah, ist eine Frage der Zeit, bis Bayern jetzt hier ein weiteres Tor macht. So klar, sie haben dann ein paar Umschaltmomente. Also ich kann mich auch erinnern, das ist ja so ein Stuttgart-typisches Problem. Das hatten sie auch gegen Gladbach im Heimspiel schon, dass sie in der Restverteidigung brutal schlecht teilweise sind. Und einfach, 3-4 in eigener letzter Linie stehen. Da hat es Bayern dann schlecht ausgespielt. Aber ich finde halt nicht, dass der VfB wirklich so unterlegen war, dass man sagt, alles klar, der Sieg vollkommen verdient für Bayern.
Nein, das nicht. Aber ich finde, dass vom VfB halt offensiv gar nichts mehr kam. Also sie hatten keinen einzigen Schuss aufs Tor des FC Bayern in der kompletten zweiten Hälfte. Und bis zum 1-2, wo es natürlich völlig legitim ist zu sagen, das ist ein Stück weit ein Geschenk, auch wenn sich Bayern erzwungen hat, eben durch wie man das Ganze verteidigt hat und wie man diesen Pass vielleicht auch zugelassen hat, bewusst. Aber bis dahin hatte Bayern zwar Chancen, aber keine großen Chancen. Es gab den Goretzka-Schuss, der knapp vorbeigeht. Es gab die eine Szene von Kane, wo er sich einfach in Kontakt zu viel nimmt und deswegen nicht mehr dann so gefährlich zum Schuss kommt. Und es gibt noch eine aufs Tor gezogene Ecke, die Nübel gut pariert. Also das war jetzt auch nicht wahnsinnig viel vom FC Bayern, aber ich finde eben auch vom VfB nicht. Und das ist natürlich Jammern auf sehr hohem Niveau und auch Kritik auf sehr hohem Niveau. Also ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, der VfB hätte ein schlechtes Spiel gemacht. Totaler Quatsch, es war ein sehr gutes Spiel und es ist extrem ärgerlich, dass man dieses Spiel nicht gewinnt. Wann hättest du es gewinnen können? In der ersten Hälfte. Da hattest du Bayern am Rockzipfel. Da hättest du das 2-0 machen können und ist jetzt viel Konjunktiv, aber hätte sein können, dass so gut wie der VfB eigentlich defensiv lange stand, also Finn Jeltsch wirklich ein gutes Spiel gemacht dafür, dass es jetzt zweiter Bundesliga-Einsatz von Beginn an war. Jeff Stabot sowieso über alle erhaben aktuell. Ich fand auch Mittelstädt hat ein gutes Spiel gemacht. Wagnermann fiel halt dann so ein bisschen raus, aber den haben sich die Bayern auch so ein bisschen ausgesucht, hatte ich den Eindruck. Also die haben bewusst immer in seinen Rücken reingespielt. Aber der VfB hat ein gutes Spiel gemacht. Aber in der zweiten Hälfte hat offensiv eigentlich nichts mehr von dem geklappt, was in der ersten Hälfte so gut war. Also in der ersten Hälfte hattest du ständig Angriffe hinter die Kette und dann wird der Pass gespielt in den Rückraum des Strafraums. Das war systematisch und das hat immer funktioniert und so fällt letztlich so indirekt auch so ein bisschen dieses 1-0. Und das, finde ich, gehört schon auch zu der Betrachtung dieses Spiels mit dazu, dass man sagen muss, in der zweiten Hälfte war das eine so gute Leistung von Bayern, auch defensiv vor allem, dass es relativ unwahrscheinlich war, dass da Stuttgart viele Tore erzielt. Und ein Tor wäre vielleicht irgendwie drin gewesen, aber wahrscheinlich war es nicht. Felix.
Ja, ich fand, du kannst natürlich das Spiel auch ein bisschen über die Form, Stärken und Schwächen erklären. Also ich finde zum Beispiel, dass du beim VfB einfach merkst, dass Dennis Undorf jetzt nicht, es ist keine Schaffenskrise, aber es ist jetzt nicht ganz so das allerhöchste Niveau im Moment. Und auf der anderen Seite hast du gerade wieder mit Musiala und Olise schon zwei formstarke Spieler, die wahnsinnig viel Kreativität reinbringen. Und ich finde Olise sehr, sehr gut im Moment wieder. Gerade nach seiner, ich glaube, er hatte einfach im Spätherbst hatte diese komische Schwächephase gehabt, wo man ja mal kurz skeptisch war, ob er nicht noch Leroy Sané ist. Aber er hat schon einen enormen Zug zum Tor und das, finde ich, merkt man Coman auch gut. Und daher würde ich bei den Bayern schon auch diese individuelle Formstärke in der Offensive, das ist dann einfach sehr, sehr schwer zu bekämpfen. Und das sieht man ja auch, das gleicht im Moment vielleicht sogar ein Harry Kane aus, der nicht in überragender Torschusslaune ist. Und ja, das fand ich schon, muss man auch noch irgendwie zur Geschichte des Spiels dazu sagen.
Ja, ich glaube, damit haben wir so alle unterschiedlichen Aspekte, die man zu diesem Spiel haben kann, ganz gut abgedient. Es ist sicherlich eine Abwägung, wie man das jetzt im Detail bewertet. Seid nicht böse, liebe Stuttgart-Fans, wenn ich es ein bisschen kritischer sehe. Ich hoffe, ich habe es ganz gut eingeordnet bekommen. Definitiv ist es in der Tabelle eine extrem schwierige Situation für den VfB gerade. Inzwischen sind es jetzt 5 Punkte Rückstand auf die Champions League-Ränge, 4 Punkte Rückstand auf Rang 5, allerdings nur 2 auf Rang 6. Also Europapokal ist alles noch drin. Es geht jetzt dann zu Holstein Kiel am nächsten Spieltag. Das wird, glaube ich, dann schon eine richtungsweisende Partie für Stuttgart, denn dann kommt zu Hause Leverkusen. Und das wiederum, das können wir uns alle gut vorstellen, wie eng dieses Spiel werden könnte. Für den FC Bayern geht es jetzt schon gegen Leverkusen. Mit dem beruhigenden Vorsprung von 8 Punkten in der Liga geht es jetzt dann ins Champions-League-Hinspiel gegen Leverkusen. Dann spielt man zu Hause gegen Bochum. Und dann kommt das Rückspiel in Leverkusen. Und dann sehen wir, ob man nicht nur gut durch den Februar gekommen ist, sondern vielleicht auch diese große Klippe umschiffen konnte erfolgreich. Können wir uns sehr drauf freuen, glaube ich, auf diese Begegnung. Und dann lass doch an dieser Stelle gleich über den Champions-League-Gegner von Bayern sprechen, über die Leverkusener, denn die hatten auch ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel vor der Brust in Frankfurt und es zeigte sich allerdings schon relativ früh, dass sich das doch positiv gestalten würde für Leverkusen, nämlich mit 3 Toren in 7 Minuten. Das erste fällt in der 26. Xhaka bekommt zentral den Ball nach einem gewonnenen Kopfballduell von Tah. Er zeigt nach links und passt nach rechts, also so diagonal nach rechts. Teller macht mit einem super Laufweg, nutzt er die Lücke, die entstanden ist zwischen Theat und Koch. Theat ist dann nicht richtig eingerückt und kann sie auch nicht mehr schließen und so trifft dann Nathan Teller zum 1:0. Danach presst die Eintracht hoch und steht ungeordnet. So entsteht eine Ecke für Teller, eine Chance für Teller, die zur Ecke führt. So ist es korrekt. Und diese Ecke führt dann in der 29. Minute zum 2:0. Garcia bringt die Ecke nach innen. Koch bekommt die nicht sauber geklärt und so kann Mukiele aus kurzer Distanz den Ball ins Tor spitzen. 2:0 für Leverkusen und nur 4 Minuten später in der 33. Minute fällt das 3:0. Xhaka findet mit einem tiefen Pass Grimaldo, der im Rücken von Knauf davonläuft und unbedrängt auf Schick passt, der zum 3:0 trifft. Vorher war Teller nach innen gezogen und hatte so für noch mehr Platz von Grimaldo gesorgt. Christensen ist dann aus der Kette rausgekommen, allerdings ohne den Spieler zu adressieren. Sieht ganz komisch aus. Also Christensen hatte da eine Idee, ist deswegen aus der Kette raus und deswegen ist er dann aus diesem Angriff raus. Deswegen kann Schick dann auch so unbedrängt verwandeln. Also war einfach keine gute Abwehrsituation von Frankfurt. Aber auch ein sehr guter systematischer Angriff von Leverkusen. Immerhin fällt dann sehr schnell das 1:3. Götze sammelt einen Fehlpass von Tah ein und schickt Etekete. Der verliert eigentlich das Laufduell gegen Mukiele, aber dann spielt Mukiele einen viel zu kurzen Rückpass auf Radetzky. Den wiederum schnappt sich Etekete, legt den Ball an Radetzky vorbei und trifft zum 1:3. Die weiteren Chancen hat aber dann in Summe dann doch eher Leverkusen. Schick spielt Koch einmal schwindelig, scheitert aber an Trapp. In der zweiten Hälfte startet die SGE gut, es ist die stärkste Phase in dieser Partie. Man kommt aber zu wenig Abschlüssen und in der 62. Minute wird dieses Spiel dann entschieden. Nach einem Ballgewinn im Pressing kommt Frimpong auf dem rechten Flügel zur Flanke. Die wird auf Garcia geblockt, der gegen Skiri durchzieht und schießt. Der Ball schlägt im rechten Eck ein. Skiri hatte nicht ganz durchgezogen. Bei dieser Klärungsaktion sieht ein bisschen seltsam aus. Trapp hat dann keine Chance, weil der Ball mit gefühlt 200 km/h im Tor einschlägt. Und damit, Marc, ist es dann am Ende auch entschieden. 4:1 gewinnt Leverkusen. Es war natürlich noch eine ganze Zeit zu spielen. Und Frankfurt hat auch immer gezeigt, dass man schon in der Lage ist, guten Fußball zu spielen. Aber in letzter Konsequenz ist man dann doch immer an irgendeinem der Verteidiger von Leverkusen abgeprallt. Und dann haben die das ganz souverän nach Hause gebracht. Warum hatte denn die Eintracht da letztlich dann doch keine Chance?
Ja, ich glaube, im ersten Punkt muss man den defensiven Matchplan enorm kritisieren. Also ich versuche immer noch daraus schlau zu werden, was genau war die Idee. Also klar, du willst kompakt stehen gegen Leverkusen, du willst ihnen keine Zwischenräume für Flo Wirtz geben. Aber warum bekommst du in keiner Situation gefühlt Druck auf Granit Xhaka? Also ich glaube, es sollte sich ja inzwischen rumgesprochen haben, dass der einen feinen Fuß hat. Und es ist halt so bezeichnend. Also du hast das 1:0 schon angesprochen. Da geht die geht die Lücke auf, weil Grimaldo, glaube ich, ist es in der Breite, der die Frankfurter rauszieht, wodurch Teller dann rein kann. Ja, und wenn du Xhaka diesen Platz gibst, dann spielt er den Pass halt auch. Und ja, das perfekte Pendant ist dann eigentlich beim 3-0, wo eben auch wieder im Halbraum der tiefe Laufweg angezeigt wird. Diesmal spielen sie es dann aber eben wirklich über Grimaldo in der Breite und kommen damit halt in den Rücken der Frankfurter Abwehr. Und das Gefährliche ist zum einen, Leverkusen Raum in der Tiefe zu geben, weil sie einfach extrem schnelle Spieler haben, und dann aber zusätzlich keinen Druck auf den Ball zu bekommen. Und wenn du dann 3-0 hinten liegst, dann ist natürlich deine Hypothek extrem groß für dieses Spiel. Also, ja, weiß ich nicht. Klar hast du ein schwieriges Programm gehabt, jetzt mit Bayern letzte Woche 4-0 verloren. Dann liegst du nach 33 Minuten 3-0 gegen Leverkusen hinten. Also kann mir kein Team aus der Bundesliga vorstellen, was dann noch ein wirklich gutes Spiel macht. Mhm. Und dennoch fand ich, da bin ich bei dir, das 3-1 fällt ja aus dem Nichts. Und dann plätschert das Spiel so ein bisschen in die Halbzeit. Und mit Start der zweiten Hälfte war Frankfurt da. Mhm. Also du konntest einfach merken, das war wahrscheinlich so ein kleiner Ruck in der Kabine. Und dann merkst du natürlich auch, dieses Stadion hat dann eine Gewalt. Und die beiden Wechsel fand ich auch nachvollziehbar. Also Ansgar Knauf hat mir in der ersten Hälfte gar nicht gefallen. Dementsprechend fand ich den Wechsel Collins rein da sehr, sehr gut. Du hast Larsson schon angesprochen, Christensen hast du angesprochen, aber auch Larsson fand ich war nicht wirklich gut drin im Spiel. Und ja, dann ist einfach, ich finde, so nach und nach hat Frankfurt dann aber auch gemerkt, so richtig ein Mittel finden wir gerade nicht gegen Leverkusen. Und genau in diese Phase rein fällt dann das 4-1. Und das ist dann, glaube ich, auch so der mentale letzte Kick gewesen, um dieses Spiel einfach zuzumachen für Frankfurt. Weil danach war ja wenig bis gar nichts. Also ich finde bezeichnend die Szene, wo Wahi kurz bevor er ausgewechselt wird, einfach am 16er Eck den Ball bekommt. Und Frankfurt hat eigentlich eine ganz gute Boxbesetzung. Er versucht einfach aus dem Winkel aufs Tor zu schießen. Und ich dachte mir so, ja, das beschreibt es halt heute für Frankfurt so. Bis zum 16er spielen sie es nicht schlecht, aber dann fehlt einfach der klare Plan.
Ja, wobei Wahi da, glaube ich, nochmal das Extrembeispiel war, dem siehst du an. Also integriert ist er noch nicht ins Frankfurter Spiel, um jetzt mal so auszudrücken. Felix, du hast die Partie auch gesehen. Du hast Überstunden gemacht, wie ich höre, für den Rasenfunk. Was glaubst du, warum Eintracht Frankfurt das so angegangen ist?
Naja, für Frankfurt-Leverkusen wäre ich ja schön blöd, wenn ich nicht Überstunden machen würde. Also ich fand sehr interessant, dass es eines dieser Spiele war, wo ich das Gefühl hatte, dass die Leverkusener diese komplette Dominanz wieder entwickeln konnten über weite Phasen des Spiels. Und das ist das, was ich in dieser Saison nicht immer das Gefühl hatte, dass sie das geschafft haben, dass sie diese komplette spielerische Philosophie, die ihnen da vorschwebt, zu umsetzen. Und das fand ich in dem Spiel schon mal wieder, dass es weitaus ungefährdeter war als über weite Phasen der Saison. Und dann hast du eben diese Genialität. Also ich finde, man muss schon diesen Pass von Xhaka vor diesem 1-0 nochmal rausheben, zum Beispiel. Also dieser quere Laufweg von Teller und dann diesen Pass da zu sehen, das ist schon absolut genial, und der Abschluss war auch extrem gut. Also dieses 1-0 fand ich war ein extrem cooles Leverkusen-Tor, wie man sich das vorstellt, weil du wirklich das Gefühl hattest, dass das 5 Frankfurter eigentlich in die falsche Richtung laufen und der Pass geht in die andere, und das hat mir gut Spaß gemacht. Und ich fand auch Alex Garcia extrem gut in dem Spiel, wie er sortiert hat, wie er zwischen den Linien war, auch mit seinen Standards. Und ja, das Einzige, was ich auch noch ansprechen wollte, und das ist mir aufgefallen, ich glaube, man muss schon über Victor Boniface reden. Vielleicht jetzt nicht nur fußballerisch, sondern auch innerhalb dieser Mannschaft. Also es fand ich eine schon irgendwie vielsagende Szene, weil ich glaube, sie haben dieses Boniface-Thema ja relativ klein gehalten in Leverkusen über die letzten Monate, aber
der scheint ja doch ein wenig... Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, er hat sich mit Buendia angelegt.
Genau.
Und zwar beim Stand von 4:1 nach einer natürlich für ihn auch sehr späten Einwechslung, kam erst in der 77. Minute und musste mit ansehen, wie Patrick Schick wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber es war nicht so ganz ersichtlich, worüber er sich da so aufgeregt hat. Und es ist, spricht für keinen guten Vibe von seiner Seite aus. So.
Jetzt, ich finde.
Ja, vor allem, dass er dann auch noch die. Ja, sagt.
Ich wollte nur ganz kurz da reingrätschen, weil ich fand diese Szene so cool. Das Einzige, wie Leverkusen sich an dem Tag wirklich im Weg stehen konnte, war selber. Nämlich Buendia für Boniface in der Aktion.
Mhm. Ja. Nee, das fand ich auch. Ich fand auch interessant, dass er danach eigentlich die Mannschaft kam mir dann, um ihn so ein bisschen zu beruhigen und ihn irgendwie einzufangen und zu bremsen. Und er ist ja dann auf die gesamte Mannschaft eigentlich auch losgegangen. Also ist ja dann, er hat ja alle weggeschubst und war irgendwie sehr wild. Also he seems to not have the greatest time at the moment. Und klar, es hängt damit zusammen, dass Patrick Schick sehr gut spielt, aber was willst du machen? Also man hatte ja immer das Gefühl, dass in Alonsos Leverkusen irgendwie alle eine Einheit bilden und alle mitziehen und egal wer spielt, ne? Also es ist ja irgendwie Teil der Stärke dieses Vereins in den letzten 2 Jahren und das hatte ich jetzt in dem Moment, habe mich das so ein bisschen aufhorchen lassen, dass das offenbar doch nicht immer der Fall ist.
Ja, und trotzdem gewinnst du eben dieses Spiel souverän, weil eben der Rest dann schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe auch über das nachgedacht, was du eingangs gesagt hast, Marc, auf die Frage eben, warum Frankfurt hier so wenig Chance hatte, mitzuhalten. Und ich finde auch, dass man Fragen stellen kann zum defensiven Plan. Ich habe schon im Rasenfunkforum angeregte Diskussionen geführt, ob das jetzt eine Fünferkette oder eine Viererkette war mit Knauf. Ich fand, dass er sehr oft vor Christensen positioniert war. Aber das hatte ja immer mit der Position von Grimaldo und Teller zu tun. Teller war eben sehr viel im Zentrum und hat da die Innenverteidiger auseinandergezogen. Und dann musst du keine Fünferkette haben. Ich glaube aber, dass es gar nicht so jetzt um Systeme geht, sondern der grundsätzliche Ansatz von Frankfurt, ich glaube, der hat an beiden Enden des Feldes nicht funktioniert. Das eine ist, du kannst Leverkusen anlaufen, mannbezogen und hoch und sehr aggressiv mit sehr viel Risiko. Dann musst du aber unbedingt Xhaka dicht bekommen. Und in der zweiten Hälfte, da gab es Szenen, in denen Götze auf Xhaka quasi Mann gegen Mann war und ihn fast verfolgt hat, da hat das besser funktioniert, da war es aber dann schon zu spät. Plus, Garcia hat ein zu gutes Spiel gemacht, deswegen war es eigentlich egal. Also der konnte quasi ähnliche Pässe spielen wie Xhaka. Und das zweite ist, und dafür fand ich, war das fast schon das prototypische Spiel, das Problem gegen Leverkusen hast du nicht nur, dass sie so offensiv stark sind, sondern dass du auch, wenn du den Ball verlierst, wenn du in einer Unordnung stehst, dann wird das ausgenutzt von Leverkusen. Und das ist Frankfurt wieder und wieder passiert. Das 1:0 oder 0:1 eben aus Frankfurter Sicht, das passiert nach einem langen Ball, der kommt sofort zurück, weil Tah einfach das Kopfballduell gewinnt, das kann passieren. Und dann ist die Unordnung da, die Lücke ist schon da. Theat hätte schon quasi während der Ball in der Luft war, hätte er schon den Lauf machen müssen, um die Lücke zu schließen. Danach war es eigentlich fast schon zu spät. Es war kaum noch zu reparieren. Und so ist es auch bei der Szene, die dann zur Ecke führt. Da Eintracht Frankfurt will unbedingt nach dem 0:1, sie wollen reagieren, sie pressen drauf, aber sie pressen völlig wild drauf. Guckt euch an, wie die letzte Kette da steht. Ist völlig schief, passt überhaupt gar nicht. Und dann hat halt Leverkusen die Chance, dann im Umschalten haben sie die Qualität, daraus dann eine Chance und eine Ecke zu generieren. Dass die Ecke dann reingeht, ist Pech. Aber es kommt wieder aus einer Unordnung heraus. Und das ist, glaube ich, das, was für viele Leverkusen unknackbar macht, dass du gegen den Ball eigentlich eine perfekte Leistung liefern musst und dann trotzdem ein paar Chancen zulässt. Dann musst du einfach hoffen, dass dein Torhüter die hält. Aber auch mit dem Ball darfst du es dir nicht erlauben, zu unstrukturiert und zu wild zu spielen, weil Leverkusen da einfach viel, viel zu gut für ist. Und in diesem Spiel gab es von jedem der Abwehrspieler, Theat, Christensen, Koch, auch Götze, also ist jetzt kein Abwehrspieler, aber ich nenne ihn deshalb, weil die haben alle jeweils einen richtig krassen Fehlpass gespielt im Aufbau. Und deswegen nenne ich Götze jetzt mit, weil von dem ist man das halt nicht gewohnt. Und das sind einfach zu viele Fehler. Da kriegst du gegen Leverkusen auf die Mütze und dann wird das auch sehr deutlich. Und was jetzt Eintracht Frankfurt damit anfängt, weiß ich auch nicht, weil du kannst gegen Leverkusen verlieren. Die Situation ist jetzt aber halt so, dass jetzt langsam wieder Punkte her müssen. Das tut jetzt schon weh, 8 Gegentore gefangen zu haben in München und jetzt zu Hause gegen Leverkusen. Das kann passieren, aber jetzt sind es halt nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz und es kommen jetzt die Ajax-Spiele, Ajax auswärts, dann zu Hause Union, dann Ajax zu Hause. Man wird auch noch gegen den VfB zu Hause spielen, man wird gegen Leipzig zu Hause spielen, alles in näherer Zukunft. Also ich bin sehr gespannt, wie Frankfurt aus der Situation rauskommt. Ja.
Ja, und dennoch finde ich, also ich bin ehrlich gesagt, auch wenn ich jetzt nicht Frankfurt-Sympathisant bin, aber ich bin sehr optimistisch, dass sie auch wieder in eine Situation kommen, wo wir alle am Ende sagen werden, okay, Top 3, Top 4, absolut verdient über die Saison gesehen. Also ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, du hast in der Winterpause mal eben mit deinem wichtigsten Mann der Hinrunde verloren, und läufst gerade immer noch so ein bisschen dem Spielsystem aus dem Sommer hinterher, indem du einfach gesagt hast, alles klar, wir schalten möglichst schnell um und Marmoush und Etiquette machen dann da vorne schon. Und das ist halt ein anderes Spiel, wenn du mit Wahi spielst, das ist eben schon gesagt. Also ich finde auch, der wirkt, Fremdkörper ist jetzt hart, aber er wirkt noch nicht so integriert. Und dann kommt halt Batshuayi dazu, der mit Sicherheit einiges ist, aber nicht der Konterspieler vom Herrn. Also das ist halt eher Typ Wandspieler. Und ich finde, Frankfurt muss es erst wieder lernen, da ein bisschen mehr hinzukommen. Also du hast mit Skiri auf der 6 einen brutal guten Spieler im Ballbesitz, nutzt ihn aber zu wenig. Also hast ihn auch gegen Leverkusen zu wenig genutzt. Und ja, dazu kommt dann halt, dass Skiri auch einfach, weiß ich nicht, also auch der hatte keinen guten Tag. Wir können die Liste ja fast weitermachen bei Spielern, die individuelle Aussätze hatten. Also Skiri beim 4-1, du hast es eben schon angesprochen. Das ist Alibi, was der macht. Also ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Frankfurt-Fan wäre, dann würde ich mich über so eine Szene deutlich mehr aufregen, als dass Xhaka halt einen überragenden Ball spielt. Klar, wo man dann wenig Druck hat, ne? Aber so diese letzte Konsequenz teilweise, das ist halt einfach was, woraus ich bei Frankfurt nicht schlau werde. Also die haben Spiele, wo die nicht gut sind und trotzdem am Ende gewinnen, indem sie halt 2, 3, 4 Einzelaktionen haben. Die haben aber auch eben so Spiele wie gegen Leverkusen, wo sie dann phasenweise gut sind, aber auch phasenweise so Harakiri sind, dass du dich einfach nur fragst, was genau ist denn bitte der Plan? Und dann musst du halt darauf hoffen, dass deine individuelle Qualität dich wieder zurückholt. Und das war halt gegen Leverkusen nach dem 3-0 nicht mehr möglich. Und ich habe so ein bisschen Sorge halt, dass das auch, je nachdem, wie sich diese Saison entwickelt, wieder ein Thema werden kann. Und dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass dass sie einfach, wenn sie Wahi und auch Batshuayi in entsprechender Art und Weise integriert bekommen, dass sie dann auch 100 pro unter den Top 4 reinlaufen werden und auch ihre Siege verdient holen. Also dafür finde ich, ist Frankfurt, ja, ich will nicht sagen Frankfurt zu gut, aber die anderen zu schlecht wahrscheinlich.
Ja, so kann man es sehen. Aber das ist natürlich auch, also so kann man es wirklich sehen. Vielleicht schätzen wir da aber zu gering, was die anderen Teams gerade Mainz 05 gerade so spielen. Und bei Leipzig könnte sich mit dem Trainerwechsel da auch noch viel drehen. Ich will da jetzt auch nichts herbeirufen. Ich weiß eh, dass alle Eintracht-Fans sowieso an die Rückrunde des Grauens denken. Und deswegen, die machen sich da keine falschen Illusionen. Und man muss es auch nicht überdramatisieren. Also auch Nathaniel Brown, der hat allein in der Anfangsphase 2 Bewegungen gegen Frimpong, die einfach komplett falsch sind, und Frimpong zieht an ihm vorbei und das wird gefährlich. Ja, meine Güte, das ist ein sehr, sehr junger Spieler und Eintracht Frankfurt ist ein sehr, sehr junges Team. Also deswegen muss man da jetzt auch nicht zu überrascht sein, dass es so ein Top-Team wie Leverkusen ausnutzt. Aber was ich schon zumindest beachtenswert finde, ich weiß nicht, ob es schon kritisch ist, ist, dass eben auch die eigentlichen Stützen dieses Teams wackeln. Also Christensen macht über weite Teile ein sehr gutes Spiel, aber hat eben auch seine 2, 3 Dinge mit drin. Robin Koch, der übrigens mit einer Kopfverletzung hätte ausgewechselt werden müssen, er hat nochmal für 8 Minuten gespielt, ist zum Glück gut gegangen. Aber auch Robin Koch hat das Team nicht in allen Phasen tragen können, war kein Ruhepol. Theat hatte auch wieder sehr wilde Aktionen mit dabei, hat auch 2, 3 Mal sogar noch fast ein bisschen Glück. Da hat er dann zwar positive Defensivaktionen, die aber sehr, sehr riskant waren. Und das Trapp hin und wieder auch mal ein bisschen wackelt, das haben wir ja jetzt auch schon öfter genug gesehen. Und muss man jetzt auch nicht immer thematisieren. Und das ist, glaube ich, das, was so richtig für Nervosität sorgt und vielleicht auch zu Recht, ohne dass ich jetzt sage, man muss das jetzt anhand dieses Leverkusen-Spiels überbewerten, weil wir reden jetzt sehr viel über Eintracht Frankfurt, aber das liegt nur daran, weil man Leverkusen schon oft genug gelobt hat. Aber was die eigentlich wieder für ein Spiel gemacht haben, das ist unglaublich. Also wie abgezockt, und dass sie in der zweiten Hälfte 3 Schüsse von Frankfurt zulassen. Also in der zweiten Hälfte 3-5 Schüsse aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Es ist auch wirklich nicht mehr viel passiert in der zweiten Hälfte. Aber das lag halt an Leverkusen, weil Leverkusen einfach Frankfurt wie so ein kleines Kind weggehalten hat. Also das große Kind hält das kleine Kind am Kopf weg und dann kommt das kleine mit den Händen eh nicht mehr dran. Und so war diese zweite Hälfte. Und wie es für Frankfurt weitergeht, also wie gesagt, ich bin jetzt sehr gespannt. Ajax auswärts, zu Hause Union. Wie gesagt, man hat 2 Punkte Vorsprung auf Freiburg auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Und für Leverkusen habe ich ja indirekt schon gesagt, wie es weitergeht, nämlich jetzt dann beim FC Bayern in der Champions League, dann zu Hause gegen Werder Bremen, bevor dann das Rückspiel gegen den FC Bayern kommt und man dann zum VfB Stuttgart reist. Und Leverkusen ist ja auch noch im DFB-Pokal. Im Halbfinale geht es auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Also Leverkusen ist in allen 3 Wettbewerben noch mit dabei. In 2 von 3 hat man sehr gute Chancen auf mögliche Titel. Also allzu schlecht läuft es da gerade auch nicht. Vielleicht kann man dann gegen so ein Team auch verlieren. Man kann definitiv auch gegen Mainz 05 verlieren. Aber die Frage stellt sich nach dem Wie. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Leipzig gegen Mainz 05. Und es hätte nicht besser starten können für Leipzig. In der ersten Minute geht man schon mit 1-0 in Führung. Šeško dreht sich nach einem Pass von Haidara aus dem Druck von Jens heraus und passt auf Openda, der nach innen legen will. Hanke Olsen fälscht den Ball ab zu Haidara. Dessen Schuss wird noch geblockt, aber Simmons kann den Abpraller ins Tor drücken zur Führung. Also ihr hört schon, da war auch ein bisschen Zufall mit dabei, aber immerhin, Leipzig führt. Haidara schießt dann auch kurz danach nach einer wunderbaren Kombination knapp am Tor vorbei. Openda verpasst einen Steckpass ganz knapp. Mainz verteidigt dann allerdings viel, viel besser. Kommt aber nur selbst zu einem geblockten Schuss und einem Kopfball von Lee über das Tor. Dann beginnt die zweite Hälfte und jetzt beginnt auch wirklich die Zeit von Mainz 05. 51. Minute, Nebel kommt nach einem schönen Pass von Amiri auf Burkhardt, der den weiterleitet zum Schuss, aber Gulaschi pariert, Haidara geht danach ins Dribbling und weil er keine Anspielstation hat, verliert er den Ball an Cassie. Simmons könnte nachsetzen, aber entscheidet sich für den leichten Trab am Samstagnachmittag. So kann Cassie auf Nebel passen, der an der Grundlinie auf Amiri passen kann, der komplett frei zum 1:1 trifft. Also für alle diejenigen, für die das jetzt zu kompliziert war, Mainz hatte eine sehr gute Chance, Leipzig gewinnt den Ball, verliert den Ball sofort wieder. Und weil niemand von Leipzig ins Gegenpressing geht, vor allem nicht Xavi Simmons, kann dann Mainz den Ausgleich erzielen. Und nur 7 Minuten später führt Mainz sogar. Wieder spielt sich Mainz gegen ein statisches Leipzig durch. Lee kommt Amiri entgegen und zieht so Hertrolder aus der Kette. Burkhardt geht genau in diese Lücke und bekommt den Ball von Amiri. Biciabu ist zwar bei Burkhardt, kann ihn aber wegen dieser sehr guter Ballbehandlung den Ball nicht abnehmen. Und Burkhardt trifft mit einem wirklich technisch sehr, sehr schönen Treffer zum 2:1. Dann hat Mainz weitere gute Chancen. Allein Amiri und Burkhardt treffen in 2 Szenen innerhalb einer Minute den Pfosten. Und erst in der Schlussphase kommt nochmal was von Leipzig, aber Zentner bleibt stabil und Mvene schießt nicht in, sondern über das eigene Tor. Das war fast sogar die größte Chance für Leipzig. Ein mögliches Eigentor von Mvene. Und so steht jetzt am Ende, Felix, ein Auswärtssieg von Mainz 05. Und eben schon wieder eine Niederlage von Leipzig, beziehungsweise ein Punktverlust von Leipzig. Man ist unter der Woche im DFB-Pokal weitergekommen. Über das Wie kann man streiten. Handelfmeter 1:0 gegen Wolfsburg. Man wird jetzt dann in Stuttgart antreten im Halbfinale. Aber ich habe es ja schon eingeleitet so gesagt. Ich glaube, es geht nicht mehr nur um die Ergebnisse bei Leipzig, sondern vor allem um die Frage des Wie. Wie hat dir denn dieses Wie gefallen?
Ich wollte gerade deine Beschreibung des 1:1 da. Ich habe das Tor jetzt öfter gesehen am Wochenende, aber ich musste selber gerade nochmal überlegen. Da hast du mich ein bisschen, da war ich ein bisschen verwirrt kurz. Da muss ich mich kurz, kurz kramen, bis ich es gefunden habe. Leipzig hat mir gar nicht gefallen. Also, aber das ist jetzt nichts Neues, ne? Also, wenn wir ehrlich sind, haben wir die Situation, dass Leipzig uns nicht gefällt, schon relativ lange in dieser Saison, also ich zumindest. Ich fand, das ist eigentlich seit Herbst so, dass man einfach immer das Gefühl hat, diese Mannschaft spielt wirklich auf dem unterstmöglichen Niveau, das du ihnen zuzutrauen oder zutrauen könntest. Und das Faszinierende ist, sie stehen ja immer noch verhältnismäßig gut da in der Tabelle. Also das ist immer immer wieder faszinierend, dass sie eigentlich weiterhin alle Chancen hätten, wenn sie sich einfach mal halbwegs am Riemen reißen würden. Aber ich fand, dieses Spiel hat wieder einfach alle sozusagen Probleme irgendwie gezeigt, dass diese Mannschaft nicht fehlt, ist irgendwie Dominanz auszustrahlen derzeit. Und dass sie diese extreme Passivität hat in Verteidigungssituationen. Also dieses 1:1, finde ich, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass du eigentlich siehst, wie einfach Mainz in den Strafraum reinkommt nach einer Balleroberung, sich dann wahnsinnig gut in den 16er, und ein einfacher Rückpass ist eigentlich, das ist jetzt kein Wahnsinnskabinettstückchen, diesen Rückpass auf Amiri zu spielen. Und das muss man schon sagen, dass es extrem simpel ist, aktuell gegen Leipzig Tore zu erzielen. Bei allem Berechtigten sozusagen sehr gut gespielt Mainz, fand ich, das ist schon auffällig. Und ja, dass sie eben auch mit Cesco vorne drin, mit Openda, egal wie sie es probieren, sie finden irgendwie keinen geradlinigen Weg zu Toren. Ich finde, es ist alles sehr konfus, die Chancenkreierung. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr schwach. Und ich würde fast so weit gehen, dass ich sage, diese zwei Pfostenschüsse, die du angesprochen hast, das waren die zwei Szenen, die Marco Rose gerettet haben. Weil ich glaube, wenn dieses Spiel verdientermaßen 4:1 ausgeht, dann ist die Welt nochmal sozusagen anderer, weil dann wäre es noch deutlicher. Und das hat ihn so ein bisschen gerettet, dass so ein 2:1 mit, naja, wir hätten ja am Ende auch noch treffen können, irgendwie. Es hat ihn vielleicht nochmal gerettet und diese Optionslosigkeit, in der sich Leipzig wiederfindet. Ne?
Ja, aber das zeigt ja schon, wie dumm das Ganze einfach ist. Also so, wenn ich das so sage. Also wir sprechen jetzt Sonntagabend und wir wissen eben, dass gesagt wurde, also gegen Freiburg soll Marco Rose auf jeden Fall noch auf der Trainerbank sitzen, und nach allem, was man hört, soll er noch dieses Spiel bekommen, weil man möchte eigentlich erst im Sommer den großen Umbruch wagen. Und das ist schon wieder so Textbuch dummes Fußballbusiness. Also entweder du bist mit der Spielweise einverstanden, dann darfst du es aber auch nicht abhängig von einzelnen Ergebnissen machen. Was ist denn jetzt, wenn sie mal wieder dann in Freiburg eins seiner entscheidenden Spiele gewinnen? Das war jetzt ja schon öfter so, dass es für Marco Rose offenbar eng wurde. Und dann haben die Ergebnisse wieder gestimmt. Und dann glaubt man, dass man so irgendwie sich noch ins Saisonfinale retten kann. Also entweder du bist davon überzeugt oder du bewertest es nur anhand von Ergebnissen. Aber du musst auf die Leistung gucken. Und die Leistung ist einfach schon seit Monaten schlecht. Und es tut sich einfach gar nichts. Und es gibt immer mal wieder so ganz einzelne Ansätze, weil Leipzig natürlich einen guten Kader hat und gute Spieler. Also in der Partie gab es eine Sache, die hat funktioniert. Bichiabu hat wirklich zweimal zwei richtig schöne Pässe auf Cesco gespielt und Cesco hat die dann auch gut verarbeitet. Was danach passiert ist, schon extrem kritisch. Also wie Openda es nicht schafft, mit Cesco ein Zusammenspiel hinzubekommen, das ist fast schon tragisch. Also das musst du erstmal hinbekommen bei einem Spieler, der eigentlich so stark ist als Wandspieler, davon nicht selbst zu profitieren, aber gut, es ist eben so. Aber im Vergleich zu Mainz 05 konntest du wirklich sehen, was bei Leipzig das Problem ist. Und das Problem sind nicht irgendwie einfache taktische Dinge oder Aufbauspiele oder so weiter. Ich glaube, es ist viel, viel grundsätzlicher. Und das grundsätzliche Problem von Leipzig ist fehlende Aktivität. Bei Leipzig im Ballbesitz bewegt sich niemand. Wirklich niemand. Deswegen sind manchmal auch diese Pässe auf Cesco möglich gewesen, weil Bichiabu quasi eine statische Gasse vor sich gesehen hat und sich gedacht hat, geil, den Pass spiele ich jetzt mal. Also auch Props, das sich zu trauen und das dann auch halbwegs hinzubekommen. Aber die Aktivität ist so gering. Und das ist in diesem Spiel so auffällig gewesen, weil nämlich beim anderen Team das große Plus ist. Was Mainz 05 wirklich herausragend gut macht inzwischen, und das ist eine Entwicklung, ich habe das in der Hinrunde so noch nicht gesehen, ist Bewegung. Es sind immer mindestens zwei Spieler in Bewegung. Es gibt immer eine gegenläufige Bewegung, eine diagonale Bewegung. Es tut sich immer irgendwas und darauf musste Leipzig reagieren. Und deswegen schafft es Mainz inzwischen, sich so gut durchzukombinieren, auch gegen ein hohes Pressing, weil alle in Bewegung sind und dann kriegen sie wieder Amiri und der kann aufdrehen. Und also das hat Mainz 05 sehr, sehr gut gemacht. Und Mainz 05 war das viel, 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 viel bessere Team als Leipzig. Und das hätte ich auch gesagt, wenn das 2:2 ausgegangen wäre oder Mainz verloren hätte. Es war einfach, Hand und Fuß waren vorhanden bei Mainz. Hand ist das Offensive und Fuß ist das Defensive. Und dass Leipzig das in diese Grundlage des Spiels nicht gegenhalten kann, das ist also Wahnsinn, das ist wirklich einfach krass, das so vorgeführt zu bekommen, aber Marc, das leitet ja auch dazu über, dass Mainz 05 wirklich vielleicht dann doch nicht ganz zufällig auf Platz 4 steht. Stimmt zwar, was Felix gesagt hat, dass die dahinter jetzt nicht so wahnsinnig gepunktet haben, sonst wäre Leipzig schon weiter abgestürzt, aber also Zufall ist es jetzt auch nicht, dass Mainz 05 so weit oben steht.
Ja, ich glaube, man kann ja nur mal den Fakt rausnehmen, dass Bo Henriksen jetzt punkteschnittmäßig der erfolgreichste Mainz-Trainer ist. Vor Namen wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel etc. Also am Anfang haben alle gesagt, ja, gut, der hat uns einfach gesagt, dass wir super Fußballer sind und dass wir daran glauben müssen, Spiele zu gewinnen. Und so hat er sie in der Klasse gehalten. Und gefühlt machen sie das immer noch. Nur jetzt sind sie es auch wirklich. Also das ist einfach, das ist gutes Kadermanagement, das muss man auch sagen. Also Spieler wie Amiri, Nebel, auch Lee teilweise, die individuelle Qualität mitbringen, gerade zwischen den Linien, auch eine gewisse Ruhe am Ball. Dann hast du aber eben auch in der Innenverteidigung mit Moritz Jens und auch mit Hanre Olsen und Da Costa einfach drei, die sowohl vorwärts verteidigen können, als auch im Verbund eine gute Tiefensicherung haben. Das heißt, dass du auch im Ballbesitz einfach ein bisschen mutiger sein kannst, weil du weißt, nicht direkt jeder Fehlpass fliegt uns um die Ohren. Eigentlich was dir gegen Leipzig sonst häufiger mal passieren kann, ist in dem Spiel auch gar nicht vorgekommen. Also wann immer ein Ballverlust da war, war Mainz da. Und da finde ich halt die Szene vor dem 1-1 so, ja, das ist einfach so das Paradebeispiel dafür. Mainz spielt den Ball in 16er, der kommt aus dem 16er raus und eigentlich hat Leipzig eine gute Konterchance. Ich weiß gar nicht, wer es ist, der sich dann da reinschmeißt, um den Ball zu erobern. Ich glaube, Nebel war es. Mhm. Aber also gefühlt nimmt er eine Verletzung von sich selber in Kauf, weil das schon, also der muss sich sicher gewesen sein, das knallt, wenn ich da jetzt reinspringe.
Cassie war es nicht, Nebel sehe ich gerade, aber.
Ja, so, aber dadurch fällt halt das Tor. Und das ist genau dieses. Bo Henriksen hat hinterher im Interview gesagt, ja, es geht ja nicht um mich, es geht immer um die Mannschaft. Und natürlich muss er das sagen. Aber so wie Mainz spielt, geht es auch wirklich nicht um irgendeinen Einzelnen. Es geht nicht darum, ob Johnny Burkhardt fit ist, der immer mal wieder ausfällt. Sondern es geht einfach darum, dass da gerade ein Konstrukt zusammenwächst, wo immer mal der ein oder andere wegbrechen kann, aber Mainz einfach immer gefestigter wirkt. Und als Gladbach-Fan fällt es mir schwer, das zu sagen, weil wir nächstes Wochenende gegen Mainz spielen. Aber sie sind einfach extrem gut und sie werden gefühlt von Woche zu Woche besser. Hm. Und dass sie dieses Spiel in Leipzig gewinnen, wir haben es jetzt oft genug gesagt, das ist nicht überraschend, das ist nicht unverdient, sondern das ist einfach der Lohn der konstant guten, entwickelnden Arbeit, die man unter Bo Henriksen gemacht hat.
Felix.
Das ist jetzt eine schöne Überleitung zu dem Punkt, den ich noch zu Leipzig machen wollte, weil wenn Marc sagt, dass da gerade ein Konstrukt zusammenwächst, dann könnte man ja auf der anderen Seite sagen, dass da gerade ein Konstrukt auseinanderfällt. Also das hat schon aus meiner Sicht, um da vielleicht nochmal bei allem Lob für Mainz auf die Mannschaft zu sprechen zu bekommen, die eigentlich über die letzten Jahre Bundesliga, über ihre finanziellen Möglichkeiten, über das alles einen Gegner wie Mainz, vor allem zu Hause, zumindest dominieren müsste. Ja, und das ist Leipzig. Und das finde ich schon beachtlich, wie sehr sich dieser Verein da gerade irgendwie selbst auseinandernimmt in aller Form. Ja, also man könnte jetzt auf die Management-Ebene gehen und da mal anfangen, was wirklich seit September Thema ist. Diese Minzlaff CEO-Äußerungen, die da immer wieder rein verrunkeln, dieser Klopp, dieses Klopp-Thema, was ja irgendwie überhaupt noch nicht funktionieren zu scheint, also diese riesige offene Frage bei Red Bull im Raum steht, involviert der sich jetzt komplett bei Leipzig? Muss er ja eigentlich, wenn der größte Hengst im Stall so lahmarschig läuft? Oh, da bleibe ich jetzt in der Metapher. Nein, aber das ist ja so das eine Thema. Aber das andere ist einfach, dass du bei Marco Rose einfach das Gefühl bekommst, aus meiner Sicht, dass er Spieler nicht besser macht. Und das ist ein elementares Problem, weil das war immer die Stärke von Leipzig, dass am Ende die guten Trainer es geschafft haben, Spieler besser zu machen in den letzten Jahren. Ja, das war bei Nagelsmann der Fall. Wenn man sich jetzt einen Upamecano anschaut zum Beispiel, der hat den einfach massiv besser gemacht. Und das ist genau das, was bei Rose eben nicht der Fall ist, sondern ich sage das immer, ich habe das im Herbst schon gesagt, ich begleite ja die österreichische Nationalmannschaft relativ viel und ich hatte im Herbst immer diese Rangnick-Spiele mit Seiwald und Baumgartner, Und da waren die einfach derart überragende Spieler und wahnsinnig gut in Form. Wirklich, also da gab es überhaupt keine Excuse dafür, dass die schlecht spielen würden. Und die waren einfach bei Leipzig in Rollen und mit Unsicherheiten bedacht, dass sie überhaupt keinen Rhythmus finden. Und das sind keine schlechten Fußballspieler, das siehst du ganz klar. Aber sie werden halt einfach nicht besser unter Marco Rose. Und das ist eigentlich der große Vorwurf, den du an ihn richten musst. Und dann musst du aus meiner Sicht, hättest du jetzt im Winter die Chance gehabt, das zu ändern und zu sagen, wir haben eigentlich gut die Champions League verschissen, aber wir haben eigentlich noch in der Bundesliga eine Chance, diese Saison halbwegs gut mitzunehmen und wieder in die Champions League zu kommen und dann nächstes Jahr aus der Champions League einen Neuaufbau zu wagen. Und die riskierst du halt jetzt aktuell. Und das ist für mich echt beachtlich, dass das so passiert. Und da frage ich mich schon, wie lange es jetzt noch dauert, bis da immer irgendein Knall passiert in Richtung der Kontrollgremien von Red Bull, die es ja trotzdem noch gibt.
Ja, ich glaube, was das Thema bei Raba ist, es ist alles schon erklärbar. Also keiner weiß, was Jürgen Klopp für eine Rolle hat und er fängt erst am 1. Januar an. Wollen wir jetzt wirklich drüber reden, dass er seinen Kumpel Rose jetzt nicht sofort in Woche 2 entlassen hat? Oder Marcel Schäfer kommt unter nicht den schönsten Begleittönen aus Wolfsburg zu Leipzig. Es ist nicht der Trainer, den er verpflichtet hat, aber natürlich möchtest du auch nicht als erstes den Trainer entlassen, mit dem es ja auch schon besser lief. Also es ist alles erklärbar, aber was eben definitiv der Fall ist, ist, dass bei Leipzig nicht gut gearbeitet wird. Und meiner Meinung nach wird schon länger nicht gut gearbeitet bei Leipzig. Vielleicht bin ich da überkritisch, ich habe aber den Eindruck, es gibt durchaus Fans, die das ähnlich sehen. Und aktuell agiert man als Failed Club. Also es fehlt einfach an allen Ecken und Enden und es fehlt auch an Entscheidungsfreude. Du musst jetzt einfach dich committen, wie man bestimmt bei Raba sagen würde, auf einen Weg. Und meinetwegen kann das auch der Weg von Rose sein, dann müssen aber ein paar Dinge sich auch trotzdem dann ändern. Denn so funktioniert das nicht. Und genau im Abgleich mit Mainz 05 siehst du nämlich das, was du gesagt hast, diese fehlende Entwicklung. Ich meine, schau dir Sano an. Der kommt in die Liga und spielt von Anfang an gut, aber am Anfang läuft er vor allem viel und macht jede Lücke zu und ist defensiv einfach sehr gut und macht sehr wenige Fehler. Welche Rolle Sano jetzt im Aufbau spielt bei Mainz 05, das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Sano von vor 10 Spieltagen. Das ist einfach eine Weiterentwicklung. Oder schau dir da Costa an. Da Costa, der jetzt rechte Innenverteidigerposition bekleidet, und da einer der Besten der Liga aktuell ist. Das ist unglaublich. Hanke Olsen auch gutes Spiel gemacht, obwohl er in der letzten Woche sogar noch...
Jens
kommt rein und ist gleich gut. Und dann eben natürlich dann auch Mbene, Kassi und so weiter. Aber da gibt es viele Spieler, die haben eine Entwicklung gemacht. Und bei Leipzig siehst du da keinen einzigen. Und die Impulse fehlen auch komplett. Also nach dem 1:2 kommen Seiwald und Kampel. Lass es einfach so im Raum schweben und alle, die das Spiel gesehen haben, die wissen sowieso, was ich damit sagen will. Es ist einfach too little, too less auf allen Ebenen. Interessanterweise kann Leipzig trotzdem noch einen Titel gewinnen, weil sie irgendwie jetzt ins Halbfinale vom DFB-Pokal gekommen sind. Sie können auch noch sehr gut die Champions League erreichen, weil es nur 3 Punkte Rückstand sind. Aber das hat sich die Liga vorzuwerfen, dass man dieses schwache Leipzig nicht bestraft. Das hat sich nicht Leipzig vorzuwerfen. Es geht jetzt dann zum SC Freiburg, bevor man zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen wird, mit welchem Trainer auch immer auf der Coaching-Bank. Bei Mainz 05 sieht es natürlich viel, viel besser aus. Rang 4 Champions League, 41 Punkte sind es aktuell. Es geht jetzt dann zu Borussia Mönchengladbach. Marc hat es ja schon angesprochen und man muss wirklich sagen, ich war ja auch eine ganze Zeit lang noch ein bisschen kritischer, was die Punkteausbeute von Mainz 05 anging, weil ich fand, dass man da manchmal ein bisschen sehr von Einzelaktionen gelebt hat, aber zumindest in diesem Spiel war es ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel und auch schon gegen Ende der ersten Hälfte, es war nicht nur in der zweiten Hälfte. Also Mainz 05 gerade sehr, sehr, sehr gut unterwegs. Und dann machen wir doch den Champions League Block hier zu, beziehungsweise den Europapokal Block und natürlich müssen wir dann noch über den SC Freiburg sprechen, der das letzte Spiel zu spielen hatte an diesem Spieltag, nämlich in Augsburg. Und wenn ihr euch noch ans Intro dieser Folge erinnert, dann wisst ihr, was passiert ist. Ja, kein Auswärtssieg. Und deswegen haben wir keinen historischen Spieltag gesehen, sondern wir haben das 0:0 bekommen, das draufstand, das wir erwartet haben. und das dann auch kam wie geliefert. Es gab allerdings einzelne Chancen, man muss allerdings sagen, fast ausnahmslos für Augsburg. Tietz scheitert mit einem Freistoß an Atubolo und Jeka mit einem Gewaltschuss, den Atubolo noch toll an die Latte lenkt. Von der Latte springt er an den Rücken von Atubolo, aber nee, eben nicht ins eigene Tor. Tietz vergibt kurz vor der Halbzeit noch eine sehr, sehr gute Chance. Und in der 58. Minute ist es dann soweit, es passiert etwas in diesem Spiel, nämlich Finn Dahmen bricht den 2016 von Marvin Hitz aufgestellten Gegentorrekord. Also er ist jetzt seit mehr Minuten am Stück ohne Gegentor als Marvin Hitz damals. Er muss dafür auch ein bisschen was tun, nämlich unmittelbar nach der Einwechslung von Niklas Beste, der steht allein vor Dahmen, kommt aber nicht an ihm vorbei. In der 93. Minute trifft Meunier noch den Pfosten, aber es sollte wohl einfach nicht sein, mag das in diesem Spiel noch Tore fallen. Endergebnis 0:0 und ich glaube, der SC Freiburg, obwohl man das deutlich besser platzierte Team ist in der Tabelle, also wir sprechen hier nach diesem Ergebnis von Rang 5 gegen Rang 11, Freiburg kann aber ganz schön glücklich damit sein, dass man hier einen Punkt mitgenommen hat, oder?
Ja, definitiv. Also ich finde es immer so lustig, wenn man dann im Nachgang die Interviews hört. Und zunächst war Finn Dahmen im Interview, der sich natürlich so, ja, einerseits gefreut hat über den Rekord, den er aufgestellt hat, aber andererseits halt auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht wirkte. Und je mehr Augsburg-Spieler du hörtest, umso mehr hast du das Gefühl, wenn du das Ergebnis nicht weißt, okay, die haben irgendwie ein spätes 1:0 bekommen oder so richtig niederschmetternd. Alle Freiburger waren so, ja, ist okay, nehmen wir mit. Also da hast du schon das 0:0 gesehen, so. Und das spricht eigentlich genau dafür, dass die beiden Teams andersrum in der Tabelle platziert werden. Also Freiburg 11. und Augsburg 5. Also, ja, letztendlich glaube ich, dass Freiburg zu Recht seit so vielen Spielen kein Gegentor bekommen hat, aber auch zu Recht einfach unattraktiven Fußball spielt und deswegen sich echt wenig Leute Freiburg anschauen. Also ich weiß nicht, irgendwie das Spiel hat also es ist so ein typisches Sonntagabendspiel in der Bundesliga irgendwie. Gefühlt passiert da nie was und das war auch so ein Spiel. Und ich weiß gar nicht, ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja vorher, als ich noch so reinschrieb, oh, 9. Auswärtssieg und Max hat direkt gesagt, das wird 0:0. Und ich habe mir da nur so gedacht, ja bitte, auf gar keinen Fall. Also ich gucke mir jetzt hier 90 Minuten das Spiel an. Ich habe das auf dem Augsburg-Schwerpunkt,
glaube ich, schon gesagt. Das ist
also, und es war halt, also als ich mir dann die Statistiken angeschaut habe, Augsburg seit x Minuten ohne Gegentor, dann ja, kommt dazu Freiburg im ganzen Februar kein Gegentor. Ja, okay, was willst du dann auch erwarten? Und dennoch muss man ja auch sagen, Augsburg war deutlich näher dran. Also Atubolu, das ist eine Weltklasse-Parade, wo er den Ball an die Latte lenkt und dann das Glück hat, dass er von seinem Rücken dann eben auch ja nicht ins Tor geht, sondern knapp neben das Tor kullert. Und auch ansonsten hatte Augsburg einfach gute Möglichkeiten, weil Freiburg sie wirklich nicht verteidigt bekommen hat. Also sie haben versucht, Mann gegen Mann anzulaufen, aber Augsburg auch mit dieser kleinen Serie jetzt im Rücken extrem mutig im Ballbesitz gewesen, haben mir ganz gut gefallen und haben es auch immer wieder geschafft, sich am Flügel durchzuspielen, dadurch, dass Freiburg extrem Probleme hatte im Absichern, wenn ein Außenverteidiger vorgeschoben hat. Erinnere mich da an 2-3 Szenen, wo Claude Maurice dann auch aus dem Halbraum in die Tiefe läuft, was sie in Gladbach auch schon gerne gemacht haben in der Vorwoche. Und ja, dann einfach auch mit ein bisschen mehr Abschlussglück gewinnt Augsburg das Spiel am Ende, glaube ich, 2:0 und alle sagen, alles klar, war vollkommen in Ordnung, so das Spiel. Mhm. Weil so die erste Chance, wo du sagst, ja, da muss eigentlich ein Tor draus passieren, hat ja Jan-Niklas Beste für Freiburg gegen Ende des Spiels. Also vorher, ich weiß nicht, irgendwie, man hat einfach das Gefühl, Freiburg, da ging auch nicht mehr. Also ich hatte also jetzt Freiburg irgendwie nicht das Gefühl.
Das muss man sagen. Erste Hälfte 1:9 Schüsse, 0:3 Torschüsse. In der zweiten Hälfte war es ja besser, da waren es 6-4 und 3-2 Torschüsse, also sprich dann Überlegenheit Freiburg. Und was bei Freiburg vor allem aufgefallen ist, war, also defensiv hast du es, finde ich, schon sehr schön beschrieben, also vor allem dieses Rausziehen der Verteidiger und dann eben reinspielen vom Flügel aus, das hat von Augsburg sehr gut funktioniert. Doan hat da manchmal auch Dinge gemacht, die nicht so ganz viel Sinn ergeben haben. Grifo hatte zwei katastrophale Defensivaktionen, wo er total Glück hat, dass da kein Gegentor draus wurde. Also einmal spielt er mit Ansage einen ganz, ganz schlimmen Fehlpass im Aufbau und einmal klärt er den Ball genau so, dass dann dieser Gewaltschuss rauskommt, den dann Atubolu ganz toll klärt. Aber mit Ball vor allem fand ich Freiburg unheimlich langsam, unheimlich ausrechenbar. Alle wussten zu jeder Zeit, was passiert, nämlich sie spielen jetzt auf dem Flügel raus und dann haben sie von da aber nur noch die Option, Longline zu spielen, den Flügel entlang, weil ihnen Augsburg alle anderen Optionen wegnimmt, weil sie einfach sehr gut dahin verschieben, aber jetzt auch nichts Verrücktes machen, Mann gegen Mann, also das war, Augsburg war einfach nur da und das hat schon gereicht, um Freiburg rauszunehmen. Das fand ich wirklich erschreckend von Freiburger Seite, wie wenig da gekommen ist. Und bei Augsburg, wir haben ja den Schwerpunkt zu Augsburg in der letzten Woche gemacht und ich bin ja durchaus auch kritisch, was die Spielweise von Augsburg angeht. In diesem Spiel fand ich das gut. Da fand ich das auch offensiv gut. Es war relativ mutig. In der zweiten Hälfte finde ich, dass man sich ein bisschen unter Wert verkauft hat. Ich glaube, dass da mehr drin gewesen wäre. Aber da siehst du dann vielleicht auch, dass es bei Augsburg halt noch sich im Finden ist. Also das hat schon gut funktioniert mit Cäsiger, der im Ballbesitz vorschiebt und du nimmst da mit nach hinten und hast dann quasi eine Dreierreihe, obwohl du eigentlich in der Zweierreihe aufbaust und deswegen kannst du eigentlich nicht gepresst werden und Janulis schiebt ganz weit nach vorne und Wolf entscheidet das so ein bisschen spontan, wie er es macht und Jakic und Onyeka bleiben aber eigentlich beide relativ im Zentrum, sodass du sehr, sehr viele Spieler im Aufbau hast, um das zu lösen. Und da waren die, und dann haben sie es gut geschafft, aus diesen Situationen heraus auf den Flügel zu kommen und dann Chancen zu kreieren. Und in der zweiten Hälfte war da Freiburg aber ein bisschen wacher, hat es einfach aufgegeben, direkt anzulaufen. Auf dem Torhüter sind sie gar nicht mehr durchgelaufen, haben nur im Mittelfeld zugestellt. Und da, finde ich, hätte Augsburg schon durchaus hin und wieder nochmal reinspielen können. Aber sie sind halt eher risikoavers und deswegen war die zweite Hälfte, wie sie war. Aber insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel. Eigentlich gewinnt es Augsburg. Auf Freiburger Seite würde ich mir ehrlicherweise echt Sorgen machen, denn da gibt es, also Atubolu hat ein gutes Spiel gemacht und Merlin Röhl hatte einzelne gute Momente, aber ansonsten ist es fast so ähnlich wie bei Eintracht Frankfurt vorhin, dass du über fast jeden Spieler auch mindestens eine negative Szene nennen kannst, wo es dann eher Glück ist, dass das nicht bestraft wurde bei Freiburg. Also fast jeder Spieler.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ich würde Eggestein noch rausnehmen, wo ich fand, dass der eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Du hast schon einen ganz zentralen Spieler angesprochen, der mich auch wahnsinnig gemacht hat im Spiel. Das war Ritsu Doan. Also das war der Inbegriff von, wie viel falsche Entscheidungen kann ich in einem Spiel treffen? Wie häufig es zu 50-50 Duellen im Mittelfeld kam, Freiburg da dann mal einen Ballgewinn vielleicht sogar hat und schnell tief umschalten kann. Röhl schon in die Tiefe gestartet, auch das ein oder andere Mal Höhler. Und Doan sich dann einfach entscheidet, nee, jetzt nehmen wir Tempo raus und gehen auf Ball sichern. Und ich sitze da und denke mir, Mann, spiel doch einfach mal nach vorne. Gib mir doch als Zuschauer auch mal das Gefühl, dass ihr wollt, so. Und
unterhaltet mich.
Genau. So, wofür zahle ich denn 37 Euro oder sonst was für The Zone? Also, das soll sich ja lohnen.
Für die Kryptowerbung, die dir die Wiederholung der beste Chance wegnimmt. Danke nochmal dafür. Ganz hervorragend gelöst.
Ehrlich gesagt, auch dafür, wenn ich das noch kurz sagen darf, dass sie sich ja entschuldigen. Ich fände das sehr nett. Also, sie haben sich entschuldigt für das Niveau des Spiels am Sonntagnachmittag. Und das finde ich doch angenehm. Also, das ist auch, finde ich, customer-friendly, dass man sozusagen, ja, da mal, wenn man sich klar zu dem Niveau bekennt in der Liga, auch als Rechteinhaber.
Ja, ähnlich wie der Freiburger Trainer zwischenzeitlich unter der Woche, glaube ich, sich verändert hat. Also es war nicht mehr Julian Schuster bei The Zone, sondern es war Dirk Schuster plötzlich aus.
Da ist mancher FCA-Fans aber zusammengezuckt, das kann ich dir sagen. Aber jetzt wollen wir nicht in die dunklen Zeiten zurückgehen.
Ja, aber um vielleicht noch mal kurz zu dem Thema zurückzukommen, ich finde an sich Augsburg du hast es schon richtig gesagt, also im Aufbau, sie waren sehr schwer zu pressen, weil sie es aber auch, also weil auch da Freiburg wieder nicht konsequent genug war. Sie hatten dann Momente, wo sie Mann gegen Mann angelaufen sind und dann hat aber irgendwer einfach nicht mitgemacht und plötzlich kann sich Augsburg über einen Sechser rauslösen und hat 3-4 Freiburger überspielt und das tut halt auch weh als Team, wenn dein Plan ist, wir wollen relativ hoch anlaufen, wir wollen mutig sein, vielleicht einen hohen Ballgewinn haben und dann wirst du überspielt und musst tendenziell erstmal wieder in die Ordnung zurückfinden. Das ist halt auch brutal. Und wenn dann dazu kommt, dass dir im eigenen Ballbesitz auch so gar nichts einfällt, also du hast es schon gesagt, Tempo in der Zirkulation in letzter Linie, gruselig. Wirklich gruselig. Also Matthias Ginter, Lienhardt, das war gar nichts. Also da war auch nicht mal so die Intention zu sagen, okay, wir versuchen vielleicht mal über Osterhage, Eggestein mal in so eine Art Verbindungsspiel zu kommen. Das war einfach nicht existent. Und in letzter Instanz ist es dann vielleicht mal ein langer Ball auf Höhler oder so, um zu sagen, alles klar, dann kümmert ihr euch vorne mal drum. Ich finde, bei den Qualitäten, die Freiburg ja durchaus im Kader hat, ist das einfach zu wenig gewesen. Und ich will es gar nicht so riesengroß auseinanderreden. Also ich meine, in der Vorwoche gewinnen sie 5-0 gegen Bremen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dieser Kader kein Fußball spielen kann und da nichts drin ist. Aber in diesem Spiel, aber also da muss man, ist, glaube ich, eher ein gewonnener Punkt als zwei verlorene.
Und damit schließt sich ja der Kreis unserer Besprechung. Genauso hörte es sich ja dann in der Nachbesprechung an. Und deswegen hätte man eben meinen können, Augsburg ist das Team, was gerade auf einem Europapokalplatz liegt. Aber gut, komplett zufällig ist ja Freiburg da auch nicht gelandet. Man kann es jetzt dann im Heimspiel gegen RB Leipzig vielleicht zeigen, dass man das besser dasteht. Generell sind jetzt die nächsten Spiele für Freiburg vielleicht wirklich richtungsweisend. Es geht zu Hause gegen Leipzig, dann zu Mainz 05 und zwei Spieltage später wird man zu Hause gegen Borussia Dortmund spielen, wo man zumindest erwarten könnte, dass die von unten mal nachschieben. Also da wird sich das dann schon justieren, in welcher Tabellenregion sich Freiburg halten kann. Für Augsburg wiederum ist das Thema Abstiegskampf im Grunde beendet, 15 Punkte Vorsprung, natürlich darf man das offiziell so noch nicht sagen, man wird jetzt dann aber zum BVB reisen und damit quasi das Sandwich-Spiel, also man wird quasi die Beilage im Lille-Sandwich für Borussia Dortmund sein, über den BVB sprechen wir gleich nochmal. Würde einen nicht komplett verwundern, wenn auch da Augsburg vielleicht eine Überraschung gelingt und man zumindest gut mithalten kann. Bevor wir aber über das BVB-Spiel sprechen, möchte ich euch noch sagen, lieben Hörerinnen und Hörern, was es in dieser Woche noch zu hören werden gibt vom Rasenfunk. Also in der letzten Woche haben wir unseren Schwerpunkt auf den FC Augsburg gelegt. Und in dieser Woche werden wir über Werder Bremen sprechen. Mit Nico Beckspin werde ich sprechen, entweder am Montagabend oder Dienstagabend. Dementsprechend erscheint dann auch die Folge. Und definitiv am Dienstagabend wird aufgezeichnet eine Ligatour, moderiert von Marc, zu Hannover 96 und Darmstadt 98 und aber auch generell allem, was gerade in der zweiten Liga passiert ist. Da geht es einfach so weiter wie immer. Favoriten verlieren. Paderborn schlägt natürlich den HSV, Magdeburg konnte jetzt mal wieder zu Hause gewinnen, also auch der Darmstadt-Teil ist vielleicht ganz gut getimt und auch bei Hannover 96 ist so einiges los, also wenn ihr vielleicht zufällig Markus Mann gehört habt am Wochenende, wir sind ganz zufrieden mit der Schwerpunktauswahl der Ligatur, Props gehen da raus an Marc, Moritz und Eva, die haben das zu dritt aus. Bei Dovert sehr, sehr gute Wahl. Das könnt ihr alles im Rasenfunk hören und wie immer wird das Paywall-Werbe- und Sponsorenfrei sein, denn ihr wisst ja, alles, was hier im Rasenfunk erscheint, ist von euch finanziert und ganz nach dem Prinzip der Freiwilligkeit, nach dem Value-for-Value-Prinzip könnt ihr einfach überlegen, welchen Gegenwert haben die Sendungen, die wir euch anbieten in jeder Woche und diesen Gegenwert, den könnt ihr uns dann zukommen lassen per Überweisung, per Kreditkarte, per PayPal, per Patreon, machen auch noch ein paar Eiserne von euch da draußen. Geht einfach auf rasenfunk.de und klickt auf den Unterstützen-Button oder geht direkt auf rasenfunk.de/supportersclub, da bekommt ihr alle Informationen. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das auch im Februar getan haben. Ich habe jetzt gerade wieder die ganzen Gästehonorare und so weiter überwiesen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr das möglich macht. Es ist nicht selbstverständlich und soll deswegen hier auch nochmal gewürdigt werden. Und besonders möchte ich mich bedanken bei Bene, bei Maxi Bischer, bei Marvin J., bei TG23, bei Philipp Oli und bei Frankie66. Sie alle sind nicht nur auf rasenfunk.de gegangen, sondern haben sich dann auch registriert als Supporterinnen und Supporter. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Jetzt aber kommen wir zum BVB-Spiel und damit reisen wir nach Hamburg, denn dort fand dieses Spiel statt bei St. Pauli. Und St. Pauli hatte einige Chancen anfangs dieses Spiels, vor allem über den rechten Flügel von Weishaupt. Adeyemi wiederum die wenigen Offensivaktionen von Dortmund, die größte aus Spitzenwinkel kurz vor der Halbzeit. Aber erst in der zweiten Hälfte, da fallen dann tatsächlich auch die Tore. In der 50. Minute schießt Adeyemi aufs Tor. Gerasi fälscht den Ball aus kurzer Distanz noch so ab, dass der Ball ins Tor gehen kann. Schlotterbeck hatte vorher gut auf Kuto verlagert. Adeyemi dann den geklärten Ball geklaut und nach innen geschlagen. Nemeth hatte den Ball noch für Gerasi quasi gestoppt. Also es war eine unglückliche Situation von Nemeth. So kann Gerasi diesen Ball ins Tor spitzeln. Aber ganz so einfach ist das auch nicht. Da sieht man eben manchmal einfach doof aus. Und so war es dann auch in der 58. Minute, nur 8 Minuten später. Adeyemi setzt sich bei einem langen Ball nämlich gegen Treu durch und trifft zum 2:0. Und auch hier hatte Treu sicherlich nicht die beste Defensivaktion seiner bisherigen Karriere. In der 72. Minute trifft Gerasi im Konter den Ball nicht und vergibt damit die Chance aus 3:0. In der 77. Minute trifft Gerasi, aber aus einer Abseitssituation heraus und deshalb zählt dieses Tor nicht. Und das, Felix, war es dann im Grunde schon. Also wir haben insgesamt 7 Schüsse von St. Pauli gesehen, 14 von Dortmund. Am Ende sieht das sehr, sehr souverän aus. War es denn auch deiner Meinung nach ein souveräner BVB-Sieg?
Ja, das kann man schon so sagen. Ich finde, ein klassisches Ja-Spiel, was willst du machen? Ne? Also etwas beschränkte Mittel gegen etwas ungenutzte Mittel, das ergibt halt dann in der Bundesliga ein 2:0 auswärts sieht, für die Mannschaft, die das Spiel eigentlich deutlich klarer gewinnen müsste, oder sagen wir es so, vielleicht nicht klarer, aber irgendwie spielerisch noch ein bisschen wertvoller. Aber wir wollen jetzt nicht gleich am Anfang über Niko Kovac reden, sondern ich fand es war verdient. Wie du sagst, St. Pauli hat, glaube ich, am Anfang so die beste Phase, wo sie aber halt auch mal ein Tor machen müssen. Ne? Also das ist halt die Krux die ganze Saison schon bei St. Pauli, dass sie zwar nicht so viele Tore kassieren, aber einfach zu wenig Tore schießen. Und das hatte ich da auch wieder das Gefühl, dass so das letzte bisschen Gefahr hat da einfach gefehlt. Und dann war es für mich relativ erwartbar, dass dieses Spiel so laufen wird, weil du beim BVB halt doch einige individuelle Klasse hast und so Menschen wie Gerasi, die halt den Riecher haben bei dieser etwas konfusen Situation mit der Hereingabe von Adeyemi, einfach sehr, sehr schnell zu reagieren. Und ja, aber der entscheidende Spieler des Spiels war, glaube ich, Karim Adeyemi, das kann man so sagen. Also es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel, auch weil ich, glaube ich, an korrigiere mich, fast allen guten Szenen in irgendeiner Form dann beteiligt. Mhm. Dieses 2:0 war wirklich beachtenswert, also wie er den Ball erobert, wie er nachsetzt und dranbleibt und dann auch noch diese Torchance irgendwie verwertet, die er sich selbst erarbeitet hat. Sehr gut, aber spricht natürlich im weiteren Kontext, wenn man über den BVB ausholen will, auch so ein bisschen dafür, was diese Mannschaft halt ist. Sie ist halt eine Mannschaft von, ich würde sagen, Phasenspielern. Und Karim Adeyemi hat halt aktuell gerade eine gute Phase. Ob das jetzt an Niko Kovac liegt, ob das einfach in der normalen Sinuskurve des Karim Adeyemi in seiner Karriere wieder mal ein Hochpunkt ist, werden wir noch sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach sozusagen dieses normale Auf und Ab ist, das er immer hat. Und das hast du halt beim BVB bei einigen Spielern. Kannst Gittens nehmen, du kannst Sabitzer nehmen, du kannst in Teilen sogar Emre Can nehmen, die in diesen Spielen dann manchmal einen ganz guten Eindruck machen. Ich fand Can ganz gut. Mhm. Aber es ist halt irgendwie nicht dieses Dauerhafte. Und ja, ich bin gespannt, ob diese Kovac-Taktik langfristig aufgeht, Julian Brandt ein wenig zu entmachten und nicht zu stärken. Und es ist vertretbar aktuell, aber das ist das, was mir aus dem Spiel wieder mal aufgefallen ist, dass ja, da doch ein sehr, sehr guter Fußballer auf der Bank saß. Glaube ich, 89 Minuten lang.
Ja, wobei, ich glaube, Brandt war ja auch angeschlagen. Der hatte ja eine Muskelverhärtung.
Er war angeschlagen, ja klar.
Deswegen war schon die Frage, ob er eben von Beginn an spielen würde oder eben wieder Reyna, der das gegen Union gar nicht so schlecht gemacht hat. Also deswegen vielleicht noch abwarten. Und generell ist das, glaube ich, das Motto beim BVB. Also man kann definitiv positive Dinge sagen über Dortmund. Du kannst aber auch wieder negative Dinge finden. Also es war kein überragendes Spiel. Man hat dann doch einiges zugelassen. Man hat davon profitiert, dass eben St. Pauli nicht das Team ist, was seine ersten Chancen nutzt, sondern eben ganz im Gegenteil, eher das Team ist, was seine Chancen nicht nutzt oder sie dann doch in letzter Konsequenz nicht fertig ausspielt. Also St. Pauli ist für mich der Meister der Halbchance. Also so, dass du dir denkst, jetzt noch eine gute Offensivaktion und das ist richtig gefährlich. Ach so, nee, ihr schießt, okay, alles klar, war auch in Ordnung, aber halt der XG-Wert halt ein bisschen geringer und es ist schon alles viel besser geworden. Noah Weishaupt hatte wieder gute Aktionen. Benzebaini hat auch sicher in der einen Szene Glück, dass es da nicht wegen Halten Strafstoß gibt. Also es ist völlig richtig, es so zu bewerten, wie es auf dem Feld bewertet wird, wenn es Tobias Stieler gesehen hat. Aber es gab schon ein Halten und er war halt in der schlechteren Position. Also Weishaupt war bei dieser Flanke schon vor Benzebaini und dann kommen sie beide zu Fall. Wenn Stieler direkt Strafstoß gibt, dann glaube ich, wird das auch nicht mehr vom VAR nochmal zurückgenommen oder eher nochmal rausgeschickt an den Bildschirm. Das gab's, aber arg viel mehr hat dann der BVB auch nicht zugelassen. Also man muss jetzt auch nicht so tun, als ob St. Pauli ein Füllhorn an Chancen gehabt hätte. Im Gegenteil, es waren sieben Schüsse, einer davon aufs Tor wieder von St. Pauli. Also Gregor Kobel hatte sehr wenig zu tun. Und dementsprechend vorsichtig bin ich aber ehrlicherweise auch bei der Bewertung dieses Spiels. Also auf BVB-Seite gibt es einzelne Dinge, die schon funktionieren. Adeyemi vor allem in dem Spiel hat geklappt. Ich finde, dass man Kuto breiter hat stehen lassen im Aufbau Anfang der zweiten Hälfte, aber nicht über die komplette zweite Hälfte hat gut geholfen, weil St. Pauli viel weniger Zugriff im Anlaufen hatte und das war ein ganz großes Problem für den BVB, vor allem in der Anfangsphase, in der St. Pauli, oh Gott, das war eine schmerzhafte Verwechslung. Es tut mir leid. Da hatte St. Pauli ja wirklich sehr viele gute Aktionen, weil sich Dortmund gar nicht wirklich befreien konnte, eben aus dem hohen Pressing von St. Pauli. In der zweiten Hälfte viel, viel besser, Kuto viel, viel breiter. Anfangs dachte ich noch, sie hätten umgestellt auf einen 4-1-Aufbau, aber es war dann doch wieder der 3-2-Aufbau, den man immer gesehen hat, aber eben leicht anders positioniert. Das hat dann schon gereicht und dann hat man das auch verdient gewonnen, ohne aber zu brillieren. Und dementsprechend kommt man dann so mit einer ergebnisgetriebenen Haltung aus diesem Spiel raus. Für Dortmund war es der Dreier, den man gebraucht hat, um irgendwie dran zu bleiben an oben, also 5 Punkte Rückstand auf Freiburg, 6 Punkte Rückstand sind es auf dem Champions-League-Platz. Und bei St. Pauli steigt so langsam, glaube ich, die Furcht davor, dass all die Spiele, in denen man zwar mitgehalten hat und dann knapp verloren hat, dass die sich eben aufsummieren, dann doch zu einer Situation, in der die 4 Punkte Vorsprung auf Bochum geringer werden. Und man ja vielleicht nochmal in größere Nöte gerät, als man es vielleicht erwarten hätte können. Also zumindest ich hätte es vor ein paar Wochen so nicht erwartet. Felix.
Ich wollte mich aber noch mal kurz wiederholen. Ja. Es ist einfach ja.
Es war ein
Ja-Spiel. Nein, aber ich bin auch, ich wollte noch kurz zum, also bei St. Pauli gebe ich dir recht. Ich glaube, das könnte auch noch ein bisschen eng werden da hinten raus, weil es sind einfach zu wenig Tore aus meiner Sicht. Ich glaube, dass wir in der Bundesliga eher in eine Situation reinkommen, wo du erfolgreicher bist, wenn du im Zweifelsfall ein paar mehr Tore schießt und ein paar mehr Tore kassierst. Ich weiß nicht, ob du mit dieser defensiven Sicherheit auf Dauer vorankommen wirst, aber das,
ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt den Weißhaupteffekt
statistischen Nachweis.
Ich habe Weishaupt gesehen Anfang der Rückrunde und fand, dass das wirklich das Element war, was St. Pauli gefehlt hat. Meiner Meinung nach, natürlich fehlt ihnen auch noch derjenige, der dann der Striker in der Mitte, aber den haben sie eben nicht. Vielleicht fehlt da auch Gilavogi sehr. Ich meine, wir hatten ja neulich erst den St. Pauli-Schwerpunkt mit Jakob Hafke. Da hat er es nochmal eigentlich ganz gut rausgearbeitet, dass man diesen Typ Mittelstürmer eigentlich schon im Kader hat, aber aus verschiedenen Gründen können die nicht spielen und kommen nicht zum Einsatz. Deswegen sehen wir es eben als externe Beobachter nicht. Das habe ich persönlich, glaube ich, überbewertet den Effekt, den Weißhaupt haben könnte. 18 Tore nach 24 Spieltagen ist eine Absteigerbilanz. Also da braucht man jetzt gar nicht drum rumreden. Ja. Das ist so.
Ich gebe aber offen zu, dass ich über den Weißhaupt-Effekt noch nicht nachgedacht habe. Ist eben gerade, aber das werde ich ab jetzt tun. Nein, ich wollte noch kurz zum BVB sein, weil ich frage mich so ein bisschen, frage auch an euch beide, wie ihr das seht. Ist das jetzt eine Mannschaft, wenn man die so spielen sieht, der man zutraut, dass sie jetzt 8 Bundesligaspiele gewinnen? Nein,
natürlich nicht.
Weil aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt...
Nein.
Jetzt hast du die Frage schon beantwortet. Ja. Aber aus meiner Sicht müsste ja der BVB einfach, um in die Position zu kommen, ja, die er verdient hätte und die man, jetzt kommen wir wieder zu Leipzig zurück, eigentlich auch leicht innehaben könnte. Weil der BVB ist natürlich einer der Hauptschuldigen, wenn es darum geht, warum Leipzig immer noch da oben steht, ist, naja, weil der BVB zum Beispiel irgendwo in niedrig zweistelligen Regionen der Tabelle rumgurkt seit Gott weiß wann, Dezember. Und das ist für mich so ein bisschen das Thema. Eigentlich ist es, jetzt wäre es an der Zeit, mal aus den nächsten 10 Spielen müsstest du einfach 8 gewinnen, dann bist du Dritter und dann ist die ganze Saison abgehakt und Niko Kovac wird nicht der Retter sein, aber er hat dann zumindest einfach solide Arbeit geleistet. Nur ich sehe das aktuell nicht. Ich sehe das weiterhin nicht und das ist für mich so ein bisschen das Thema. Das letzte BVB-Spiel, das ich live gesehen habe, war in Bologna. I don't know. Es war jetzt nicht so ein großer Unterschied, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also wenn die Bologna-Mannschaft am Tag danach nochmal gespielt hätte, und zwar gegen St. Pauli, glaube ich, hätten sie auch 2-0 gewonnen irgendwie. Aber ich frag mich, ich sehe jetzt nicht die Entwicklung, sagen wir so. Und deshalb könnt ihr ja mir recht geben.
Wir können dir recht geben, finde ich gut. Also ich finde... Eigentlich ist es doch bezeichnend, dass Dortmund nächste Woche gegen einen direkten Konkurrenten spielt, wenn sie gegen Augsburg zu Hause spielen, tabellarisch. Also sie sind 3 Punkte auseinander und in der Tabelle direkt 10. und 11. So, und das sagt halt auch leider wieder sehr viel über die Bundesliga aus momentan, ne? Also da stehen Teams, wir haben eben darüber gesprochen, dass uns Freiburg heute gar nicht gefallen hat, die sind 5. Wir sprechen darüber, dass Dortmund okay war, die sind 10. Und da liegen 5 Punkte zwischen, vor dem Spieltag sogar 8 Punkte. Das hängt ja oft gar nicht im Verhältnis zum Potenzial oder zur Qualität des Kaders. Das Problem bei Dortmund ist einfach, dass natürlich die Erwartungshaltung extrem hoch ist und du jetzt aber deine Punkte holen musst, unattraktiv. Weil du hast halt Niko Kovac geholt. Also, dass du jetzt nicht...
Sie können schon noch attraktiv ihre Punkte holen, das ist vielleicht nicht zu erwarten. Ja, aber
genau. Sie werden jetzt nicht nächste Woche Ballbesitz, Fußball à la Leverkusen oder Stuttgart oder sonst wer spielen. Also das wird halt einfach nicht passieren. Der BVB macht dann in so Momenten wie Guirassy beim 1-0, da ist dann halt die Klasse da. Das ist das Tempo von Adeyemi beim 2-0, was überragend ist. Und das ist aber eben auch eher eine Einzelaktion. Also auch dieses Spiel war ja nicht so, dass du sagst, Dortmund hat jetzt Welle um Welle gespielt und war so erdrückend, dass Pauli irgendwann unter diesem Druck zusammenbricht, sondern es sind dann auch irgendwie so ein bisschen Zufallsprodukte. Also auch wie Adeyemi den Ball vorm 1-0 bekommt, das ist ja jetzt nicht über 10-12 Stationen ein richtig gut vorgetragener Angriff. So, und dann kann man das Rad halt noch weiterspinnen. Ich meine, gut, Brandt war angeschlagen, das hat Kovac auch hinterher gesagt. Aber dann wurde er ja gefragt, so, ist Julian Brandt für Sie ein Stammspieler? Und dann sagte er direkt, ja, natürlich.
Ja, er hätte ja auch gesagt, er ist nach Wirtz und Musiala der beste deutsche Spieler. Also das ist ja...
Ja, aber dann frage ich mich genau, was ist denn das Problem dann in diesem Kader, was Dortmund kriegen wird? Also Chukwueka hat in seinen ersten Einsätzen richtig gut gespielt. Dann hast du Gittens auf der Bank, der momentan irgendwie von heute auf morgen hinten dran ist. Dann hast du Bayer, der schon bessere Spiele gemacht hat, aber den ich nicht so schlecht fand. Dann hast du Adeyemi. Das sind schon 4 Offensivspieler. Dann hast du Reyna und Brandt. Damit hast du 6 Offensivspieler, die eigentlich alle den Anspruch haben zu spielen.
Willst du mir jetzt sagen, dass der Kader zu gut ist? Das ist doch Quatsch, Marc. Also ich verstehe, was du meinst, aber wir wissen doch, dass drei von denen sowieso wieder im nächsten Spiel nicht gut spielen werden. Also das tut mir jetzt auch leid, wenn das jetzt so zynisch klingt. Ja,
genau das ist der Punkt, den ich meine. Du wirst bei Dortmund keine Konstanz reinkriegen,
ach so,
weil niemand von denen in einen Rhythmus kommt. Ach,
Entschuldigung, ich habe genau
um den Kader, weil du den Kader, um ihn zufrieden halten musst, eigentlich jede Woche irgendwen anders wieder spielen lassen musst und irgendwen draußen lassen musst.
Ach, naja, aber so tickt ja Kovac nicht. Kovac bleibt in der Regel bei seiner Formation, wenn er das möchte. Und das ist auch, glaube ich, in der Situation jetzt das Richtige. Wird das für die Champions League reichen? Die Wahrscheinlichkeit sagt nein. Also Opta hat es bei 8% aktuell Wahrscheinlichkeit, noch in die Champions League einzuziehen, war allerdings am letzten Spieltag 4%. Also kann sich ein bisschen was tun. Ich habe mal nachgeguckt, in den letzten 18 Jahren war die geringste Punktzahl, die mal für die Champions League gereicht hat, das war in der Saison 2017-18, da sind Hoffenheim und Dortmund mit 55 Punkten in die Champions League eingezogen. Das wären 20 mehr als jetzt, 30 sind noch zu vergeben. Wie wahrscheinlich ist das? Es ist möglich, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht. Also ich glaube, aber das Ding ist, die BVB-Fans wissen das. Ob das die BVB-Bosse so auch einschätzen, weiß ich nicht. Niko Kovac muss es egal sein. Der muss jetzt irgendwie versuchen, Ergebnisse herzubekommen. Das hat jetzt auch kurzfristig geklappt. Überzeugend? Nein. Verdient? Ja. Schauen wir, was sie gegen Augsburg machen. Die spielen zu Hause gegen Augsburg, zu Hause gegen Mainz, die spielen noch zu Hause gegen Gladbach, zu Hause gegen Wolfsburg. Das sind alles Teams, ausnahmslos, die Auswärtsgegner schon richtig auf dem falschen Fuß erwischt haben. Aber so richtig. Werden wir heute auch ja wieder drüber sprechen. Wenn sie diese vier Heimspiele aber gewinnen, allein diese vier Heimspiele, ja, vielleicht kriegen sie es dann hin. Halte ich das für wahrscheinlich? Nö.
Aber es sind alles Gegner, für die ein Jahr-Spiel nicht reichen wird.
Zumindest aktuell. Ich meine, wir wissen nicht, wie es in Wolfsburg aussieht. Am 32. Spieltag ist es dann, aber.
Wir wissen genau, wie es in Wolfsburg dann aussehen wird.
Ja, okay, stimmt.
Also ich finde, wir sollten den Begriff Jahr-Spiel auch einfach, den sollten wir implementieren. Den sollte es häufiger geben. Das finde ich cool.
Copyright.
Das passt halt in so viele Situationen und auch in 90% der BVB-Spiele, ne?
Ja, die
egal, ob ganzen, dann auf den BVB oder auf den Gegner zutreffend.
Also die Spiele des BVB in dieser Saison, die bilden einen ganzen Jahresrückblick. Naja.
Sehr gut. Ja. Aber ich wollte noch einen Lösungsausweg vorschlagen. Marc, Sie können ja mit Niko Kovac die Champions League in München gewinnen.
Im Finale gegen Leverkusen.
Plot-Twist.
Alles ist möglich. Wir haben schon Verrückteres im Fußball gesehen, aber...
Ja, wir haben zum Beispiel Roberto Di Matteo, die Champions League gewinnen sehen in München.
Eben.
Weitaus verrückter.
Es ist möglich und wie gesagt, also ich will jetzt ja auch gar nicht jetzt, das soll jetzt auch nicht irgendwie lästernd oder so rüberkommen, der BVB hat ja verdient auf St. Pauli gewonnen, das muss man erstmal hinbekommen, ich hätte es ehrlicherweise nicht erwartet, ich habe da nicht auf den BVB getippt, aber jetzt geht es halt direkt so weiter, aber in die Situation ist der BVB reingeschlittert, dass jetzt eben jedes Spiel Punkte kommen müssen, und zwar Mehrfachpunkte. Ja, können sie jetzt gleich direkt weitermachen. Und wie das Lille-Spiel sich darauf auswirkt, ich bin gespannt darauf. Und bei St. Pauli ist die Situation aber unter ganz anderen Vorzeichen exakt genauso. St. Pauli hat jetzt noch 4 Punkte Vorsprung auf Bochum. Das hat natürlich auch mit dem Schiedsgerichtsurteil zu tun. Also Bochum hat jetzt 2 Punkte mehr auf dem Konto. Ob es jetzt wirklich bei diesen 2 Punkten mehr bleibt, das wird sich offenbar erst im April klären. Aber ob man jetzt wirklich annehmen muss, dass jetzt die dritte Instanz das noch zurücknimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, St. Pauli tut gut daran, jetzt erstmal von diesem 4 Punkten Vorsprung auszugehen und alle Kraft auf das Auswärtsspiel in Wolfsburg zu konzentrieren. Das ist nämlich der nächste Gegner für St. Pauli, bevor man dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen wird. Hoffenheim hat sich schon ein bisschen verabschiedet von da unten. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ein Team allerdings, das ist richtig reingerutscht da unten und das ist der erste FC Heidenheim und über den wollen wir jetzt als nächstes sprechen. Heidenheim hatte nämlich mit dem Urteil gegen Bochum sowieso schon zu verkraften, dass man schon allein deshalb in der Tabelle einen Rang abgerutscht ist, aber wegen des Ergebnisses des Kiel-Spiels, über das wir ganz am Ende dieser Sendung noch sprechen werden, ist es jetzt tatsächlich nach diesem Spieltag der letzte Tabellenplatz, den der erste FC Heidenheim zum ersten Mal in seiner Geschichte in der ersten Bundesliga belegt. Und das kam so, man hat gespielt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und in der 8. Minute, da verliert Luca Kerber gegen 4 Gladbacher den Ball. Weigl spielt einen Wahnsinnspass auf Hack, also wirklich ein Pass zum Heiraten. Wunderbar, Hack ist zentral durch und bleibt vor Kevin Müller cool und trifft zum 1:0. Nur 10 Minuten später führt Gladbach schon mit 2:0. Skelly kann mit viel Platz über rechts andribbeln. Er passt auf Ngumu, der nach innen zieht, zu Player im Strafraum passt und von ihm den Ball abgelegt bekommt. Ngumu schießt dann wunderschön, dreht die Hüfte auf mit der Innenseite, Unterkante der Latte. Also wahnsinnig schönes Tor auch. Das ist natürlich das Pech Heidenheims, dass hier Gladbach auch wirklich zwei sehr schöne Offensivaktionen rausgeholt hat. Allerdings muss man auch sagen, kein Heidenheimer übernimmt hier Verantwortung für die Verteidigung des Dribblings von Ngumu. Alle weichen sie zurück, aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen, aber das Ergebnis ist dann eben ein 0:2 nach 18 Minuten. Dann schießt Sander vorbei, Sienza drüber, Müller pariert gegen Ngumu. Und dann muss sich auch endlich der 18-jährige Torhüter von Gladbach, Thiago Pereira Cardoso, mal auszeichnen gegen Mainka. Der stand nämlich zum ersten Mal in seiner Karriere in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Siersleben köpft dann kurz danach vorbei. Sienza trifft in der zweiten Hälfte mit einem Freistoß nur die Latte und will danach im Dribbling gegen Itakura unbedingt einen Elfmeter. Für Sören Storks reicht das allerdings nicht. Und mit der ersten guten Offensivaktion der zweiten Hälfte erzielt dann Gladbach tatsächlich das 3:0. Wenn es läuft, dann läuft es eben einfach und es läuft bei Robin Hack. Player steckt durch auf ihn, er zieht nach innen und schießt und Kevin Müller sieht bei diesem Gegentreffer auch nicht ganz so gut aus. In der 67. Minute fällt sogar das vermeintliche 4:0, aber vorher gab es eine Abseitssituation von Skelly. Auch danach hätte noch das 4:0 fallen können, aber dann pariert Müller stark gegen Schwantara. Am Ende ist es dann aber, Marc, ein absolut souveräner Auswärtssieg von Gladbach, der einen angesichts der Stärke von Gladbach gerade nicht überrascht. Und dennoch muss man sagen, das Zustandekommen aus Heidenheimer Sicht, das roch schon ein bisschen nach zweiter Liga, jetzt in diesem einen Spiel, oder?
Ja, also ganz ehrlich, Heidenheim hat mich ein wenig erschreckt mit ihrer Art und Weise. Also das war teils passiv, das war teils lethargisch, zu spät in den Aktionen. Ich glaube auch, dass der Matchplan nicht gut gepasst hat. Nach 30 Minuten umgestellt. Ich weiß nicht. Heidenheim war ganz merkwürdig. Also die erste Hälfte, klar, läuft auch brutal bitter. Gladbach geht mit der ersten Aktion in Führung. Eine Szene, wo du sagst, okay, da ist keine unmittelbare Gefahr. Aber weil Kleindienst halt einen Fuß dran kriegt im Gegenpressing und der Ball von Weigel halt top ist, geht Gladbach dann in Führung. Und dann, da war dann schon so dieser kleine Knackpunkt in der direkt darauf folgenden Szene, wo sie halt das 1:1 eigentlich machen müssen. Also das ist eine Chance. Ja, wenn du die nicht machst, dann geht dieses Spiel halt dir unter Umständen flöten und ich finde, das 2:0 ist dann das beste Beispiel für das gesamte Heidenheimer Spiel. Also Gladbach wird null attackiert. Ngumu ist nicht in vollem Sprint, aber dribbelt einfach 2-3 Mal gegen die Laufrichtung des Verteidigers vor ihm und bekommt halt gar keinen Druck. Und ich weiß nicht, also mal ganz unabhängig davon, dass ich mich natürlich als Gladbach-Fan über diesen Erfolg gefreut habe, ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren, wann immer wir in Heidenheim gespielt haben, war das ekelhaft, war das richtig ekelhaft. Und letztes Jahr haben wir mal 1:0 auch dort geführt und dann kamen sie aus der zweiten Hälfte und haben uns komplett an die Wand gepresst, aber komplett, und haben damals das 1:1 gemacht und dann sind wir 1:1 zu Ende gegangen, wo sie es verdient gehabt hätten, das Spiel zu gewinnen. Und genau so lief es ja jetzt auch. Also klar, sie lagen 2:0 hinten, aber kamen dann aus der Pause und man hatte so kurz das Gefühl, okay, jetzt geht noch mal was. Jetzt kommt hier noch mal ein bisschen Euphorie rein. Und das verflachte dann aber auch wieder relativ schnell. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Heidenheim so, weiß ich nicht, so 100% da war. Also es war ganz komisch. Auch die Stimmung im Stadion. Also ich meine, ich war nicht live vor Ort, aber ich hab's so wahrgenommen, dass es irgendwie, es war so ein bisschen gespenstig alles. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, Heidenheim, also niemand hat Heidenheim Bescheid gesagt, dass das Spiel schon läuft. Und irgendwie, es war, also glaube ich, so die maximal beschissene Woche dann für Heidenheim auch, ne? Also mit dem Bochum-Urteil und dann dieses Spiel, puh. Als Heidenheim-Fan, glaube ich, fühlt man sich dieser Tage dann nicht ganz so gut.
Also ich würde allem zustimmen, was du gesagt hast, und es ist fast so ein bisschen müßig, von außen nach den Gründen dafür zu suchen, weil es kann so viele einzelne Gründe geben, warum das dann sich so aufsummiert in so einem Spiel. Ich würde aber dann halt gerne das bewerten, was man analysieren kann, und da muss man halt leider auch sagen, also in der letzten Woche, da hat der Plan A sehr gut funktioniert. Und so hast du auch letztlich dann verdient einen Punkt mitgenommen in Leipzig. In diesem Spiel, und das ist jetzt leider nicht zum ersten Mal, vor allem zu Hause, hat der Plan A überhaupt nicht funktioniert. Und ein bisschen finde ich auch mit Ansage. Also aus dem Aufbau her gedacht, verstehe ich das mit Fünferkette, mit der Art und Weise, wie Gladbach die Flügel bespielt, tun sich Viererketten aber ein bisschen leichter, das aufzufangen, weil du eben einfach, du hast eben den doppelt besetzten Flügel oft bei Gladbach und dann hast du eben die einfachere Zuordnung. Das geht natürlich mit einer Fünferkette schon auch, mit einem 5-4-1, was es ja vielleicht auch sein sollte, aber da weiß man eben jetzt nicht so genau, wie wollten sie eigentlich anlaufen, weil es war so ein bisschen durcheinander. Schwierig. Und das ist, damit macht sich's dann halt Heidenheim auch noch schwerer, als es eh schon wäre. Natürlich ist es in Ordnung, dass Heidenheim so ein Spiel verliert. Natürlich hat Heidenheim nicht die Qualität, die Gladbach vor allem in dieser Saison hat. Und bei Heidenheim werden jetzt auch nicht die Lichter ausgehen, wenn man jetzt mal die rote Laterne hat. Haha, man hat ja dann auch eine Laterne. Aber dennoch finde ich, dass sich Heidenheim selbst im Weg steht. Und in dem Spiel war das auch wieder zu sehen. Und da muss man gar nicht ins Küchenpsychologische rein, sondern allein taktisch war das kein guter Ansatz. Er hat nicht gut funktioniert. Entweder wurde er nicht gut ausgeführt oder es war nicht der richtige Ansatz. Die Umstellung hat ein bisschen geholfen, aber im Grunde war es danach ja auch nicht so richtig viel besser. Also auch wenn Heidenheim eine gute Phase hatte und da auch sehr gutes 1-2 möglich gewesen wäre, fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass sich da Itakura, Elvedi, dass die sich so richtig aus der Ruhe hätten bringen können, weil die waren eigentlich relativ stabil. Und auch Sander und Weigl haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also das war nicht so das alte Gladbach, was du ja schon ganz oft gesehen hast, dass man eine gute eine Hälfte spielt und dann in der zweiten Hälfte total passiv ist und sich alle denken, was ist denn hier los? Sondern auch in der guten Phase von Heidenheim war Gladbach aktiv und dann war es natürlich glücklich, dass die erste gute Aktion auch zum Tor führt. Aber auch darüber hinaus hatte man ja immer wieder Chancen dann in der zweiten Hälfte und der Ansatz hat ja funktioniert für Gladbach. Also deswegen hatte nie den Eindruck, dass Heidenheim hier nochmal rankommen kann. Und wie gesagt, das ist natürlich für Heidenheim kein Drama. Das ist erklärbar, das ist vielleicht auch nicht schlimm. Aber in der Summe bedeutet das eben dann aktuell vielleicht auch einen verdienten Rang 18. Weil in einem Power-Ranking weiß ich nicht, ob ich jemanden hinter Heidenheim stellen würde aktuell.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, was man bei Heidenheim definitiv mit reinnehmen muss. Also sie hatten die Conference League dabei, die Dreifachbelastung, und dass das jetzt einfach wegfällt, kann natürlich auch irgendwo vielleicht einen positiven Effekt haben, der aber dann wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen dauert. Also ich meine, das war jetzt die erste Trainingswoche so gesehen, wo sie sich nur noch auf die Bundesliga konzentrieren konnten. Mhm. Ich glaube, sie haben halt den Vorteil, dass das Umfeld in Heidenheim einfach ruhig ist. Also Frank Schmidt seit gefühlt 47 Jahren dort Trainer. Und da wird auch nicht dran zu rütteln sein. Also selbst wenn die jetzt absteigen würden, dann wäre der wahrscheinlich immer noch in der zweiten Liga ja, da.
Was ja auch sympathisch ist. Club, ist ja schön, genau, dass es das auch gibt.
Das finde ich, ist auch eine große Stärke von diesem Verein, dass da eben jetzt, da kommt jetzt keine große Panik in der Woche auf. Die werden nächste Woche genauso wieder ihren Matchplan haben und genauso wieder rangehen und dann investieren, und darüber kommen sie. Aber, und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, weil man in der Vergangenheit sehr, sehr häufig und auch zu Recht auf Gladbach rumhacken konnte. Ich finde, Gladbach war brutal gut in diesem Spiel im Ballbesitz. Sie waren variabel. Sie haben gewechselt zwischen einem 3-1, einem 4-1, einem 4-2-Aufbau. Es war immer mal wieder was dabei. Dann ist mal Skelly invertiert, dann hat Sander sich rauskippen lassen, dann ist mal Weigel reingefallen. Und dazu kommt dann, dass Tim Kleindienst eins seiner unauffälligeren Spiele macht, aber dennoch extrem wichtig war. Also rein in der realtaktischen Formation war er tiefer als Alassane Player in der ersten Hälfte. Mhm. Das heißt, Kleindienst war eher dafür da, ein bisschen zu binden. Und Heidenheim hat komplett Vollgas darauf gesetzt, Tim Kleindienst zu verteidigen. Frank Schmidt hat in der Woche auf der PK gesagt, dass sie unbedingt die Flanken auf Kleindienst verhindern wollen. Ja, schön. Dann hat Gladbach halt was anderes gemacht.
Ja, und stimmt.
So weit hat Heidenheim halt gefühlt nicht gedacht. So, und wenn man ganz ehrlich ist, darf sich Heidenheim am Ende auch nicht beschweren, wenn das Spiel 4 oder 5-0 ausgeht. Also das Tor von Hack zum vermeintlichen 4-0 war ein Millimeter von Skelly. Dann steht Schwanscherer einmal komplett blank vorm Tor. Ja, also gerecht wäre da vielleicht auch am Ende, weiß ich nicht, 4-0, 4-1, vollkommen egal, weil Heidenheim halt auch wenig Situationen hatte. Also der Freistoß, wo Pereira Cardoso im Übrigen noch dran ist, auch ein, also du hast eben gesagt, der Pass von Jule Weigel war zum Heiraten. Ich glaube, der Name von Pereira Cardoso auch, also Torwart, der Thiago Pereira Cardoso heißt, das ist ja ein Gedicht. Ja, also ich glaube, als Gladbach-Fan kann man sehr, sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis, wenngleich man es nicht wirklich erwartet hat. Also normalerweise sind Gladbach-Spiele in Augsburg, Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim, das ist alles so eine Riege, das ist immer Kacke. Du kriegst eigentlich immer auf die Mütze.
Ich dachte mir, wie formuliert das jetzt? Okay.
Ja, und dieses Jahr gewinnt Gladbach diese Spiele halt.
Elegant.
Ja, das ist halt dieser Entwicklungsschritt, den Gladbach dieses Jahr geht, weil sie im Ballbesitz einfach besser sind. Und deswegen, du hast es eben schon angesprochen, normalerweise hatten sie immer diese Phasen, dass sie eine Hälfte richtig gut waren und dann die zweite Hälfte relativ früh auf Fünferkette gegangen sind und sich einfach hinten reingestellt haben. Diesmal sind sie zwar auch auf Fünferkette gegangen, aber sie sind nicht passiv geworden dadurch, weil sie eben einfach nur am Flügel gegen Heidenheim präsenter sein wollten und dennoch ihre Entlastungsmomente hatten, gerade durch die Hereinnahme auch von Stöger dann. Und das ist einfach der Entwicklungsschritt, dass sie im Ballbesitz besser sind und deswegen in den Phasen gegen den Ball nicht so leiden müssen, weil sie da einfach ein bisschen frischer im Kopf sind noch wahrscheinlich und auch einfach fitter, weil sie vorher eben nicht so viel hinterherlaufen mussten, wie sie es in der Vergangenheit getan haben, sondern weil der Gegner auch mal mehr läuft, wenn man selber mehr Ballbesitz hat. Hm.
Ich fand es interessant, nur weil ich hatte auch denselben Eindruck wie du, dass das Ergebnis eigentlich noch Heidenheim-freundlich ist. Bin aber dann über die Expected Goals gestoßen, die 1:1.65 to 1:1.81 sind. Also eigentlich, die helfen uns da nicht in unserer These, sag ich mal. Aber ja, also ich fand auch, dass es eines der vielen Spiele war, die ich in dieser Saison von Heidenheim gesehen habe. Nee, das ist eine Lüge. Eines der vielen Spiele, in denen man das Gefühl hatte, dass Heidenheim auch irgendwie nicht nur stimmungsmäßig und stadionmäßig und irgendwie vereins grundsätzlich, sondern eben auch systematisch etwas unterlegen ist. Und das, da gebe ich Max recht, das ist, da ist so ein bisschen der X-Factor, Schmidt funktioniert da im Moment, finde ich, nicht ganz so, wenn ich das so leicht kritisch bei diesem extrem coolen Typen anmerken darf.
Und gleichzeitig ist es bei der Borussia so, dass man eigentlich schon in großer Ähnlichkeit zu Mainz 05 sieht, wie eben dieses Team sich so vielleicht auch an den guten Ergebnissen selber reingezogen hat in eine gute Phase. Also ich finde, es gab schon noch Momente in der Saison, wo man auch durchaus ein bisschen glücklich und mit sehr viel Tim Kleindienst seine Punkte geholt hat, aber inzwischen würde ich es genauso sehen wie du, Marc, unheimlich variabel im Aufbau. Skelly hat ein so gutes Timing für seine Tiefenläufe inzwischen. Tim Kleindienst ist perfekt integriert. Ich finde, dass gerade Sander ein ganz fantastisches Spiel gemacht hat. Neben Weigl auch Itakura und Elvedi absolut souverän. Und das ist es eben, also das ist der Gesamteindruck von Gladbach, souverän. Man hat eben eigentlich für alles jetzt eine Lösung und einzelne Spieler scheinen zumindest jetzt kurzfristig einen Entwicklungsschritt gemacht zu haben. Müssen sie jetzt noch bestätigen, aber aktuell wüsste ich nicht, warum ich daran zweifeln sollte, weil eben Gladbach wirklich auf alle Spielsituationen inzwischen reagieren kann. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen gab es eigentlich kaum Gegenbeispiele in dieser Saison. Also jetzt in den jüngeren Spielen meine ich jetzt, vor allem wenn man es jetzt auf die Rückrunde bezieht. Also ich persönlich habe Gerardo Seoane unterschätzt, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass er eine solche Variabilität hinbekommt. Wir haben immer gefragt, wofür steht Seoane? Und die Antwort ist, ein bisschen für alles. Ist jetzt ein bisschen Overreaction, aber also Gladbach kann jetzt schon viel gut.
Ja, ich glaube, dass das ist auch im Grunde genommen das ist. Also eigentlich liebt er ja das Chaos, so haben wir es immer gerne gesagt bei uns im Podcast, aber es passt schon. Also es ist schon so ein bisschen was von allem, wenngleich definitiv der Ballbesitz besser ist. Und eine ganz wichtige Sache, finde ich, die gerade so ein bisschen untergeht in der Thematik, wie gut Borussia aktuell spielt, da fehlen extrem wichtige Spieler. Also Honorar ist seit Wochen und Monaten raus. Rocco Reitz hat in der Rückrunde noch nicht eine Minute gespielt. Dann ist dir Moritz Nikolas, deine neu gewonnene Nummer 1, mal eben für den Rest der Saison weggebrochen. Dann hast du Omlin letzte Woche gegen Augsburg verloren. Und danach mit Tobi Sippel auch echt ein unglückliches Spiel gemacht gegen Augsburg. Verlierst 3-0, was eigentlich in jeder anderen Saison ein totaler Stimmungskiller wäre. Und kommst dann in Heidenheim an und spielst, als wäre nichts passiert. Spielst einfach wieder, bleibst bei deinen eigenen Stärken und gewinnst halt das Spiel einfach souverän am Ende mit 3-0. Und das ist ein extremer Entwicklungsschritt. Und ja, ich bin gespannt, was noch kommt.
Und da könnte noch so einiges kommen für Gladbach. Es sind aktuell 1 Punkt Rückstand auf den Europapokal, 4 Punkte Rückstand auf die Champions League. Ich habe es immer so halbironisch mitgesagt bei Gladbach. Inzwischen muss man das ganz ernsthaft mitsagen. Dahin hat mich die Borussia gebracht und jetzt hat man eben auch das direkte Duell mit Mainz 05 zu Hause und generell die Heimspiele, die gehen jetzt immer gegen direkte Konkurrenten eben auch im Rennen um den Europapokal und vielleicht sogar die Champions League. Man spielt jetzt zu Hause gegen Mainz, zu Hause gegen Leipzig, zu Hause gegen Freiburg. Das sind aktuell Plätze 4, 5 und 6. Also Gladbach hat es in der eigenen Hand und könnte wirklich eine ganz herausragende Saison spielen. Wer hätte das kommen sehen? Ich sicherlich nicht, aber das kann man ja leider bei mir immer sehr gut nachhören, wenn ich daneben gelegen bin. Für Heidenheim wiederum geht es jetzt dann ins Auswärtsspiel zu Hoffenheim und dann kommt ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Holstein Kiel. 18. Platz ist es aktuell für Heidenheim. Es sind 2 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bei allem, was wir negativ gesprochen haben über Heidenheim, soll das nicht komplett untergehen. Das ist gerade noch der Abstand von einem Sieg, mit dem man vielleicht da rausspringen könnte. Allein das Momentum, es spricht ein bisschen gegen Heidenheim. Auch wenn man dazu sagen muss, auch der VfL Bochum konnte sein Momentum nicht komplett nutzen. Denn man hat ja zweierlei Momenti gerade. Ich weiß gerade
Momenti.
Nicht. Momenti. Mhm. Wenn das der SZ-Journalist sagt, dann wird das definitiv so stimmen. Denn Bochum kommt ja aus einer Phase, in der man 2 Unentschieden und 1 Sieg holen konnte, also 5 Punkte. Plus man hat dann am grünen Tisch noch 2 Punkte dazu bekommen, also aus einem 7-Punkte-Stretch. Und man hatte jetzt mit Hoffenheim zu Hause einen Gegner, der schlagbar erschien und der sich eigentlich auch schlagbar gezeigt hat. Allerdings muss man dafür seine Chancen nutzen. Und das hat Bochum nicht. Sowohl Hoffenheim als auch Bochum haben ganz gute Möglichkeiten in dieser Partie, die lange eben auf Augenhöhe dementsprechend sich gestaltet. Und dann macht eine Szene am Ende den Unterschied in der 72. Minute. Da kann Prass mit Zeit flanken, der Ball wird rausgeköpft und Tom Bischoff sammelt ihn ein und schießt aus der Distanz. Eigentlich nicht besonders gefährlich, aber weil Timo Horn sich verschätzt und den Ball nicht festhalten kann, trifft damit Tom Bischoff und am Ende sollte das dann auch die Entscheidung sein. Es gibt zwar noch einzelne Gelegenheiten für Bochum, aber kein einziges Tor gelingt ihnen und deshalb gewinnt Hoffenheim dieses Spiel, Felix. Damit kann sich Hoffenheim wieder ordentlich Luft verschaffen. 8 Punkte Vorsprung sind es jetzt auf den Relegationsplatz. Es scheint sich alles irgendwie nicht zum Guten aufzulösen, aber eben nicht zum Schlechten zu verschlimmern bei Hoffenheim. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Naja, ab und zu ein bisschen Blick in die hinteren Kulissen des Rasenfunk oder eines Rasenfunk-Gastes. Ab und zu schaut man ja Spiele, schreibt sich dazu Sachen auf und liest dann am Sonntagabend bei der Aufnahme, was man sich aufgeschrieben hat, erst wieder. Mein früheres Ich hat sich aufgeschrieben, beide sehr lauwarm vorm Tor. Das stimmt, ja. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Also das Gegenteil von eiskalt. Und ich fand, es war ein Spiel, das es verdient hat, durch einen Torwartfehler entschieden zu werden. Also das hat eigentlich so ganz gut gepasst irgendwie zur Geschichte dieses Kicks. Ich fand jetzt, war es intensiv, es waren viele Zweikämpfe, es war viel irgendwie im Mittelfeld. Und das muss man ja auch zugestehen, dass das beide Mannschaften können. Da muss man ja auch beiden Trainern sagen, also sowohl Dieter Hecking als auch unsere Grazer Ecke hat jetzt hier irgendwie den zumindest dieses Credo von was auch immer passiert, gebt alles, lasst eure Intensität da draußen und werft euch in die Zweikämpfe. Das haben sie ja umgesetzt und das muss man ja beiden Mannschaften wieder zugestehen, was man ja in Phasen der Saison gerade am Anfang nicht unbedingt so hatte, fand ich. Und dadurch ergibt sich halt dann so ein Spiel, wo man aber auch die Limitationen merkt, gerade bei Bochum, fand ich, wo ich dann doch deutlich mehr erwartet hätte. Needless to say, bei der TSG ist das alles Faktor 100, was die Erwartungshaltung angeht. Also wenn ich dann selbst sehe, wie jemand wie André Kramaric, der nachweislich ein fantastischer Bundesligaspieler ist, der sich irgendwie an dieses Niveau angepasst hat, das da im Moment vorherrscht. Also rein fußballerisch und der ja in seinen Aktionen nicht gut wirkt, irgendwie keine gescheiten Torschüsse dann zustande bringen. Das sind alles so kleine Aktionen, wo es einfach fehlt und wo man merkt, diese Mannschaft rettet sich jetzt gerade durch eine Saison, läuft dann aber in einen Umbruch rein, wo viele gehen werden, und zwar nicht in guter Stimmung zur TSG. Und ich glaube, dass das jetzt so das Mindestmaß ist, mit dem sie da durchkommen werden. Aber eigentlich, wenn man das so sieht, und das habe ich mir in dem Spiel wieder gedacht, ist relativ traurig, diese Hoffenheimer Bilanz so zu sehen, ja, wenn man das misst an dem, was möglich wäre. Hm.
Vor allem, weil man bei Hoffenheimer Seite, glaube ich, sagen kann, dass ein paar Dinge funktioniert haben, aber nichts so, dass man sich darauf verlassen kann. Also als Beispiel dafür würde ich das hohe Pressing Anfang der zweiten Hälfte nennen. Das hat in 8 von 10 Fällen Bochum zum langen Schlag geführt und den hat dann Hoffenheim relativ guter Konstanz eingesammelt. Aber in 2 Szenen hat sich Bochum durchgespielt und es wurde total gefährlich für Hoffenheim. Und Bochum hatte ja auch Anfang der beiden Hälften hatte man jeweils gute Chancen. Und so ist das bei allen Dingen gerade bei Hoffenheim, dass zumindest in diesem Spiel nichts richtig schlecht war, aber es war auch nichts so gut, dass du darauf aufbauen kannst, sondern es war immer wackelig und dementsprechend folgt es dann schon auch einer Logik aus dieser Perspektive heraus, dass dieses Spiel eben so eng ist. Und man kann natürlich noch über Schiedsrichterentscheidungen sprechen. Also es gab einen nicht gegebenen Strafstoß an Gift Orban, aber guckt euch einfach an, wie er getroffen wird und wie er dann fällt. Ich persönlich würde sagen, wenn da Florian Bartstüber auf dem Feld sagt, das reicht mir nicht für einen Strafstoß, dann ändert der Kontakt, den man in der Zeitlupe sieht, für mich da persönlich nichts dran, aber das kann jeder für sich bewerten. Und wir hatten noch einen Kopfball von Philipp Hofmann, den Akpo Buma an den angelegten, aber doch leicht angewinkelten Arm bekommt. Damit hat er natürlich seine Körperfläche vergrößert, so ist es korrekt. Aber da sagt Dieter Hecking danach in der PK, nein, das ist für ihn kein Strafstoß. Und dann, finde ich, kann man das vielleicht auch so akzeptieren. Ich verstehe, dass darüber diskutiert wird. Du musst aber halt auch drüber diskutieren, weil es zu allem ein Aber gibt. Und bei Bochum ist es klar, bei Bochum hat es auch damit zu tun, dass man irgendwie noch kurzfristig die Innenverteidigung umbauen musste. Medic hat da dann noch gespielt. Und bei Hoffenheim aber auf der anderen Seite ist es halt die Story dieser Saison, dass an allem Guten auch ein Aber dranhängt und das nicht so richtig gut ist. sogar Tom Bischoff, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, oder Anton Stach, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, oder Chavez und Ostigard, die relativ stabil standen, aber halt nur relativ. Sie haben trotzdem auch Chancen zugelassen. Und das ist der State of Mind gerade bei Hoffenheim. Habe ich das?
Nicht nur gerade.
Ja, stimmt.
Schon ein bisschen länger.
Ja, stimmt, stimmt. Also irgendwie. Aber was würdest du denn zu Bochum sagen? Also, weil bei Hoffenheim ist es ja, wir alle wissen, die müssten eigentlich besser spielen, tun sie nicht. Ja, gut, meinetwegen. Ist halt jetzt so, irgendwie werden sie die Saison noch zu Ende bringen. Bei Bochum ist ja die Situation natürlich noch viel, viel freundlicher als noch vor einigen Wochen. Jetzt Relegationsplatz, 17 Punkte, man hat einen Punkt Vorsprung, 4 Punkte Rückstand sind es auf St. Pauli. Aber man hat eben auch dieses Spiel hier unter Umständen abgegeben, die eben sehr unglücklich waren mit diesem Torhüterfehler. Also wie blickst du denn auf den VfL?
Naja, wenn man jetzt die Entwicklung über die gesamte Saison betrachtet, habe ich eigentlich einen gewissen Respekt vor Dieter Hecking, muss ich sagen. Weil ich fand, dass diese Mannschaft schon arg klinisch tot war. Also da war schon wirklich, da ist dieser Strich beim, Achtung, meine Güte, wie heißt's?
EKG?
EKG. Genau, da ist der Strich schon relativ lang gelaufen. Ja, wenn man eine Metapher macht, sollte man eigentlich das Vokabular dafür haben, ne? Liebe SZ. Nein, aber das fand ich, da war schon sehr vieles sehr, sehr, sehr im Argen. Und das war für mich eigentlich fast so eine Saison wie, weiß nicht mehr wann, zwar Greuther Fürth vor einigen Jahren, wo du so das Gefühl hattest, so, jo, ne, also das wird nichts mehr und ihr könnte eigentlich ab Winter nur für die nächste Zweitligasaison planen. Und daraus haben sie sich doch rausgearbeitet. Da hat natürlich dieses komische Urteil geholfen, was wirklich für mich immer noch ein kleiner Schatten über dem Ganzen ist, weil also wenn die mit 15 Punkten dastehen und ohne dieses komische umgedrehte Spiel, was ja irgendwie auch eine Niederlage in einen Sieg gedreht hat, dann schaut es schon einiges düsterer aus. Aber ja, so stehen sie jetzt nun mal da und haben eigentlich eine realistische Chance, St. Pauli noch einzuholen, weil St. Pauli eben nicht Hoffenheim ist, wo du jetzt sagst, naja, aber die werden schon noch irgendwie die Punkte holen, um da nicht reinzurutschen. Und deshalb, habe ich einen gewissen Respekt vor Dieter Hecklings Leistung in dieser Stabilisierungsleistung. Aber klar, sie müssen halt ihre Chancen nutzen. Und wenn wir irgendwas gelernt haben von Bochum aus den vergangenen Jahren, dann, dass du sie nicht abschreiben solltest. Und das würde ich jetzt in dem Fall auch tun. Ja. Ich habe jetzt,
34.
Da Spieltag. Müsste ich jetzt ehrlich, da müsste ich jetzt ganz kurz noch ehrlich nachfragen, wann kommt Holtmann zurück?
Das kann ich gerade
nicht nur sagen. Ich habe dir nämlich nur Interviews geben sehen, aber das wäre jetzt so ein kleiner X-Faktor, den ich dann auch hätte. Der mir noch einfallen würde als jemand, den ich grundsätzlich schon für einen guten Spieler halte.
Also es Muskelfaserriss, ja, so wie es ich gelesen habe, war es eher eine leichtere Geschichte, aber von außen sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also sagen wir mal, er fehlt jetzt noch 2 Spieltage, aber er kommt auf jeden Fall zurück. Und vor allem, das ist nämlich das Wichtige bei Bochum. Also was, glaube ich, die Art und Weise dieses Punktverlustes so ärgerlich macht, ist vor allem ein Blick in die nähere Zukunft. Denn Bochum spielt jetzt in dieser Reihenfolge beim FC Bayern, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, bei Leverkusen, zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Und dann kommt zu Hause mit dem FC Augsburg ein Team, was auch aktuell in der Formtabelle absolut in den Top 6 einzuordnen ist, sogar noch viel, viel höher. Also sprich, mit Punkten ist nicht unbedingt bald wieder zu rechnen. Das heißt, dieses Momentum, was ich erkannt habe oder erkennen wollte vielleicht auch, wer weiß, wie das in ein paar Wochen aussieht. Allerdings muss man sagen, es kommen dann natürlich auch noch Spiele, wo es vielleicht leichter wird. Und in solchen Spielen kann man ja auch hin und wieder mal punkten. Gerade zu Hause hat es Bochum ja immer wieder geschafft. Und wer weiß, wo Bayern und Leverkusen mit ihren Köpfen hängen dann bei diesen Partien. Am 34. Spieltag wird man bei St. Pauli spielen. Es kann natürlich sein, dass das nochmal sehr, sehr wichtig wird. Und zu dem Urteil würde ich gerne eine kurze Sache noch sagen, weil, also wir müssen, glaube ich, die Grundsatzdiskussion nicht führen und ich verstehe auch, wie emotional diese Diskussion geführt wird. Ich verstehe allerdings nicht, ehrlicherweise, warum immer wieder bei Adam und Eva angefangen wird, wenn über dieses Urteil gesprochen wird, wenn du es moralisch bewerten wirst, dann kannst du natürlich immer sagen, es ist ein Zeichen gegen Fans oder du findest es eben moralisch nicht gerechtfertigt, denn sie haben sich diesen Sieg nicht erspielt und es ist ein Nachteil. Diese Diskussion kannst du natürlich immer von Grund auf spielen. Aber das ist nicht das, was jetzt gerade entschieden wurde und was nochmal diskutiert wurde, sondern was jetzt entschieden wurde, ist eine Formalie. Also wurde dieses Spiel ordnungsgemäß zu Ende gebracht? Beantwortest du das mit Ja? Und das war der Ursprungsfall, dann gibt es nur noch einen gewissen Rahmen, in dem der DFB urteilen kann und eben die Schiedsgerichtbarkeit urteilen kann. Und das wurde aber mit der allerersten Verhandlung aufgebrochen. Da wurde unter durchaus hinterfragbaren Umständen, und das hat Union, hat es ja hinterfragt, wurde der Schiedsrichter letztlich zu der Aussage gebracht, dass er gesagt hat, er hat es nicht unter regulären Umständen zu Ende gebracht, dieses Spiel, und damit kann man es als abgebrochen werten und erst damit eröffnet sich ein Handlungsspielraum für die Gerichtsbarkeit. Und das ist in dieser ersten Verhandlung passiert und in dieser zweiten Verhandlung, die zweigeteilt war, erstmal wurde noch besprochen, ist der Einspruch von St. Pauli und Holstein Kiel, ist er gerechtfertigt? Nein, ist er nicht. Dann wurde nochmal mündlich verhandelt über die Ursprungsentscheidung und die wiederum wurde bestätigt. Und wie gesagt, wir müssen da jetzt nicht nochmal in die Diskussion reingehen, aber mir ist es aufgefallen im Rasenfunkforum, in sozialen Netzwerken, auch in der letzten Folge mit Jonas, aber da war schon klar, dass wir so lang werden, dass ich dieses Fass nicht nochmal aufmachen konnte, mit Jonas Friedrich meine ich jetzt natürlich. Man kann das moralisch diskutieren, aber dann muss man das entsprechend markieren, meiner Meinung nach, und muss sagen, mir geht es jetzt hier grundsätzlich um XY. Aber ich finde das extrem irritierend, dass immer wieder so getan wird, als würde man sich an Fakten orientieren und dann wird aber nicht auf Grundlage dieser Urteile und der Argumentation, die da dargelegt wurde, argumentiert. Das bringt uns nicht weiter. Also zumindest entspricht das nicht der Emotionalität, mit der dann viele da diskutieren. Das wollte ich hier an dieser Stelle mal kurz einschieben. Vielleicht wird das im Rasenfunk auch nochmal ausführlicher behandelt. Ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Tribünengespräch ist. Da hätte man irgendwie noch näher an den Verhandlungen dran sein müssen. Vielleicht wird Liebling Bossmann noch was dazu machen. Das kann natürlich sein. Das ist natürlich der Sportrechts-Podcast eurer Wahl da draußen. Aber das wollte ich einmal kurz hier nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen wollt. Ansonsten können wir meiner Meinung nach auch gerne weitermachen.
Ich habe zero Meinung und zu wenig Wissen.
Und zero Emotionen. Das hätte ich so gerne mal von anderen Diskutierenden gehört in dieser Sache. Und ich will nicht damit behaupten, dass ich hier mehr Wissen hätte. Mir fällt nur auf, dass meiner Meinung nach an mancher Stelle unter den falschen Prämissen diskutiert wird. Für Bochum geht es jetzt
ja,
dann
genau
zum FC Bayern.
Genau deshalb lädt man mich ja auch in den Rasenfunk ein, weil ich zero Meinung und zu wenig Wissen habe.
Genau das Gegenteil.
Nicht gerade Werbung für mich selbst gemacht.
Naja, du bist aber ja auch sehr gut im Kokettieren und deswegen bist du ja auch ein sehr gern gesehener Gast hier, lieber Felix. Für Hoffenheim geht's jetzt dann ins sehr, sehr wichtige Heimspiel gegen Heidenheim. 8 Punkte Vorsprung sind es aktuell auf den VfL Bochum. Sollte man dieses Spiel gewinnen, dann ist man zwar noch nicht komplett durch bei 25 Punkten, die man aktuell hat, aber dann sieht das alles schon sehr, sehr viel positiver aus für die TSG und dann kann man sich vielleicht auch mal an die Aufarbeitung dieser Saison wagen. Ganz aktuell etwas aufarbeiten, das muss definitiv Werder Bremen. Und es gibt einen Grund, warum Werder Bremen der Fokus in dieser Woche sein wird, warum wir darauf blicken wollen. Denn Werder ist mal wieder in dieser 30-Punkte-Falle gefangen. Ich habe es in der letzten Woche ja schon ausgeführt. Immer wenn man die 30 Punkte erreicht hat, egal zu welchem Zeitpunkt in der Saison, danach geht erstmal gar nichts mehr. Und das wird in diesem Fall noch negativ gekrönt oder wurde negativ gekrönt, denn unter der Woche ist man tatsächlich auch im DFB-Pokal-Viertelfinale ausgeschieden nach einem 0:2 zur Halbzeit auf der Bielefelder Alm und alles andere als geräuschlos. Die Leistung war vielleicht gar nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt, aber die Stimmung, die ist absolut im Keller. Das konnte man den Fans ansehen, das konnte man beteiligten Spielern ansehen, das konnte man jemanden wie Leonardo Bittencourt nach dem Spiel anhören, der sehr, sehr deutlich auch Mitspieler kritisiert hat und gesagt hat, im Grunde, wenn jetzt hier nicht langsam mal ein paar aufwachen, dann wird das hier eine wirkliche Saison zum Vergessen. Und dann war natürlich die interessante Frage, wie würde das Heimspiel laufen gegen den VfL Wolfsburg, der ja auch eine Enttäuschung erlitten hat im DFB-Pokal. Dieses 0:1 bei Raber Leipzig nach eben einem zumindest hinterfragbaren Handstrafstoß. Also es war das Duell der Enttäuschten. Und nur eins davon ist mit Punkten wieder aus diesem Duell rausgekommen. Und das war derjenige, der schon in der 6. Minute treffen konnte, nämlich der VfL Wolfsburg. Wimmer kommt von der Torlinie und wird nicht aufgenommen. Zetterer faustet am Ball vorbei. Wimmer fälscht ihn dann mit dem verlängerten Rücken ins Tor ab bei einer Ecke. Also Zetterer springt am Ball vorbei und Wimmer trifft mit dem verlängerten Rücken eben zum Tor. Dann trifft Silva aus der Distanz nur den Außenpfosten. Kurz danach muss Müller zum Einwurf parieren gegen Silva. Stay steht nach einem krassen Fehler alleine vor Müller, kommt aber nicht an ihm vorbei. Das heißt, Werder Bremen hatte die Chancen auf den Ausgleich. Er wollte aber nicht fallen. Und stattdessen passiert in der 48. Minute ein absolutes Traumtor. Und wieder ist es Patrick Wimmer, der mit der ersten Chance nach Wiederanpfiff trifft. Er hat Platz und zieht nach innen, wird auch recht körperlos von Bittencourt verteidigt, muss man an der Stelle sagen, und trifft dann allerdings auch mit einem wunderbaren Schuss in den rechten Winkel zum 2:0. Danach passiert wenig, die Luft ist auch wirklich ein bisschen raus, zumindest wirkte es am Fernseher so, dass die ganze Atmosphäre so einen leichten Unterdruck hatte da in Bremen. Müller pariert gegen Stay nach einer Freistoßflanke und in der 90. Minute kommt nochmal kurz Spannung auf. Weiser kommt im Rückraum des Strafraums zu einem Linksschuss und überwindet damit Müller zum ersten Mal in diesem Spiel. Vorher behauptet Keke Topp am Strafraumeck den Ball mit einer tollen Bewegung und legt dann quer und von, ich glaube, Stay wird der Ball nochmal genau zu Weiser gepasst und der macht dann diesen Treffer. Und das ist aber, Marc, das einzige Mal, dass der wirklich sehr, sehr gute Müller im Wolfsburger Tor überwunden wurde. Und das bringt uns jetzt natürlich zu der Problematik. Bewerten wir das jetzt vom Ergebnis her oder berechnen wir mit ein, dass Müller auch wirklich einen sehr, sehr guten Tag hatte? Also der VfL Wolfsburg hier vielleicht auch ein bisschen glücklich weggekommen ist mit diesem Sieg. Wie siehst du es denn?
Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Also es ist, dieses Spiel war total verrückt irgendwie, finde ich. Also es ist ziemlich crazy, geht's die ersten Minuten los. Werder hat 2 Konterchancen in den ersten 5 Minuten, wo beide Male irgendwie der Ball verstolpert wird. Lass die mal in einem Lauf sein, dann führen die vielleicht nach 5 Minuten 2-0, weil sie beide Konterchancen nutzen. So, das, und so lief dieses ganze Spiel. Also es war Werder gewohnt im Ballbesitz eigentlich ganz in Ordnung. Bittencourt relativ umtriebig immer wieder in den Halbräumen aufgetaucht, versucht Überzahl zu schaffen. Und Wolfsburg war halt so, ja, macht ihr mal. Und wir versuchen dann irgendwie in den Konter zu fahren. Und nahezu bei jedem Ballgewinn hieß es relativ schnell, alles klar, wo ist Amura? Lass uns gucken, dass wir irgendwie Richtung Amura kommen. Oder wir spielen halt direkt die diagonale Verlagerung auf Skov Olsen. Und das hat halt funktioniert. Also in der ersten Hälfte, dieses Spiel war wirklich sehr, sehr wild. Also ich weiß gar nicht, es gibt so Bundesligaspiele, wo man so das Gefühl hat, die plätschern so vor sich hin. Also wir hatten es eben schon, Augsburg-Freiburg, das war so ein Spiel, wo du dann eher daneben sitzt und dir so denkst, ja, kann jetzt mal irgendwas passieren? Und so beim Bremen-Wolfsburg-Spiel dachte ich mir so, hier könnte jetzt auch mal Moment Ruhe sein, so, das wäre jetzt auch nicht dramatisch. Also ich weiß nicht, du hast es ja auch gesehen, fandst du es nicht auch irgendwie, es ging gefühlt die ganze Zeit hin und her, es war schon relativ wild.
Ja, das stimmt, weil halt Werder keine Stabilität im Spiel hat, also sie sind halt im Konter immer wieder erwischt worden, das muss man sagen, da fand ich Werder auch nicht gut. Also,
aber Wolfsburg ja auch nicht.
Ja, aber ja, okay, ja, stimmt. Wolfsburg auch nicht. In dem Spiel definitiv nicht. Aber insgesamt hatte Wolfsburg schon eine gewisse Grundstabilität im Ausspielen seiner Chancen. Also wenn man sich die Chancen anguckt, die Werder hatte, dann waren das zwar gute und hochkarätige, aber da waren jetzt nicht die, wenn ich jetzt mich nicht gerade nicht komplett täusche, aber da waren jetzt nicht die Schüsse aus 5, 6, 7, 8 Metern mit dabei, sondern das war eben dann mal ein Distanzschuss, mal eben eine verwertete Flanke. Und dann hat Müller da auch sehr gut pariert. Ich meine, Wolfsburg ist halt gerade absolut clinical, wie man im Englischen sagt, also sehr effizient in der Chancenverwertung. Hilft natürlich extrem, dass du mit diesem 1:0 dann auch in die Pause gehst, dass es eben Werder nicht schafft, da was gegenzusetzen, was auch auf der Anzeigetafel landet. Und dann das 2-0, das zieht so ein bisschen den Stecker. Aber was bei,
Ich finde aber dennoch kann das Spiel auch irgendwie 4-3 ausgehen. Also allein in der ersten Hälfte, wenn ich jetzt überlege, die ersten beiden Konterchancen, die Werder hat, okay, die sind unsauber, blöd gelaufen, dann kriegst du dieses 1-0 nach einer, ja, also ich persönlich finde sie einfach nur noch ätzend, wenn Ecken so gespielt werden, dass du alle irgendwie entweder in Fünfer stellst, um Torhüter zu blocken, oder als Stürmer dich so verhältst, dass es gerade noch so in Ordnung ist und nicht abgepfiffen wird, aber doch schon irgendwie Torwartbehinderung ist. Ich weiß nicht, ich kann dem Ganzen einfach nicht so viel abgewinnen. Aber sei es drum.
Und Zetterer wurde ja auch nicht behindert. Also er springt unterm Ball durch.
Das ja, war jetzt ja, nicht, ja, definitiv. Also. Definitiv, aber generell diese Variante ist irgendwie nicht so meins. Mhm. Und trotzdem hatte ich danach das Gefühl, so Werder brauchte 2-3 Minuten. Und dann war aber so, ja, dann jetzt erst recht. Also ich hatte schon das Gefühl, ne, sie haben den Kopfball von André Silva, wo sie auch Weiser außen freigespielt bekommen. Wie gesagt, Bittencourt immer wieder zwischen den Linien, der mir gut gefallen hat. Ich fand Berg teilweise unglücklich. Also den haben sie nicht so wirklich eingebunden bekommen. Und dennoch Jens Steyn gutes Spiel gemacht. Ich glaube, wenn Werder in einer anderen Situation wäre, dass sie jetzt eben nicht seit 5 Spielen oder die letzten 5 verloren haben, seit 5 Spielen Sieglos, ich glaube, die letzten 5 Pflichtspiele haben sie verloren, dann wäre dieses Spiel, wenn du es als Einzelnes betrachtest, gehst du nicht als Werder-Fan nach Hause und sagst, boah, alles scheiße.
Ja, ja.
Sondern dann, ja, ne, dann sagst du halt, ja, blöd gelaufen. Tore nicht gemacht, kannst du so ein Spiel verlieren. Aber in dieser Situation ist das halt ein richtiger Nackenschlag so.
Ja, also da gebe ich dir völlig recht, das stimmt. Das für sich isoliert betrachtet war das kein schlechtes Spiel von Werder. Aber im Kontext, finde ich, bleiben zwei Dinge hängen. Und zwar an beiden Enden des Feldes. Und das eine ist eben, es fehlt gerade so brutal jemand, der eine gute Phase im Sturm hat. Und eigentlich ist das egal, ob das Cinma, Duxch oder wer auch immer ist, oder Berg oder Silva. Keiner von denen gerade hat eine Selbstverständlichkeit im Verwerten von Torchancen und auch daher kommt, dass das Müller so manches Ding noch parieren kann. Das ist eben einfach, also Silva hat auch einen Schuss im Strafraum, den muss er einfach platzieren und er schießt ihn quasi zentral auf Müller. Das ist einfach gerade nicht gut, aber das ist jetzt, bei allen ist es erklärbar, warum sie so sind. Vielleicht am wenigsten noch bei Marvin Duxch, aber auch da wissen wir, das hat sich einfach so entwickelt und es gibt Gründe, warum er jetzt nicht gespielt hat. Und es liegt aber nicht alleine an ihm. Das ist das eine Problem. Und ich finde, das Gravierendere bei Werder ist aber tatsächlich die andere Seite. Dass du gerade in wirklich jedem Spiel Gegentore fängst. Und deswegen, jedes Spiel bei Werder wird gerade zu Can they do it on a rainy Tuesday at Stoke oder auf der Bielefelder Alm. Also sie schaffen sich immer selbst Gegenwind. Und müssen dann gegen Gegenwind bergauf den Berg hoch radeln. Und das schaffen sie nicht, wiederholt nicht. Und das ist für mich das Problem. Und da finde ich dann nämlich auch, dass man bei allem, was man positiv sehen kann an dem Spiel, auch festhalten muss, es ist defensiv wieder nicht gut gewesen. Es war auch leider wieder ein Fehler von Zetterer. Die häufen sich jetzt wirklich auch in der jüngeren Vergangenheit. Auch deshalb liest du zurück, dass dieses 0-2 so fällt, wie es fällt, okay. Da können wir vom Pech sprechen, wenn du allerdings in jedem der letzten Spiele solche Dinge hattest und du liegst gegen Bielefeld eben auch 0-2 hinten. Du fängst dir gegen Freiburg 5 Treffer. Und ja, wir haben ja hier thematisiert im Rasenfunk, dass so viel schlechter Werder gar nicht war. Die Freiburg-Fans haben sich total geärgert, dass wir nach einem 5-0-Sieg so positiv über Werder sprechen. Würde ich trotzdem dabei bleiben, dass Werder gar nicht so weit weg war, wie diese 5 Tore aussagen. Aber in jedem Spiel fangen sie sich Gegentore. Und dann wird es halt auch schwierig. Und das ist das alte Werder-Problem. Jetzt sind schon wieder 49 Gegentore nach 24 Spielen. Das ist ein Schnitt von größer, also mehr als 2 Tore pro Spiel.
Ja, man hat halt auch, finde ich, in diesem Spiel einfach gemerkt, dass Werder das Chaos nicht beherrschen kann. Und Wolfsburg kann das aber. Also, das ist ja typisch RB-Schule als Trainer. So. entweder läufst du komplett hoch an und sagst, okay, dann irgendwie jeden 50-50 Ball ein bisschen mehr in unsere Richtung kippen lassen, oder du sagst halt nach jedem Ballgewinn, gib ihm und tief. Und das ist ja in Ordnung. Also das muss man nicht schön finden. Das ist jetzt auch nicht die Art und Weise, wie ich Fußball gerne schaue. So, ich schaue mir lieber Ole Werner an. Das ist einfach so. Dennoch war Bremen einfach, also Bremen hatte auch Ballverluste in Momenten, wo sie nicht gut gestaffelt waren. Sie sind teilweise in Situationen, wo sie dann versuchen, auch im Verbindungsspiel ins letzte Drittel zu kommen, wo sie aber vielleicht da nur mit 2-3 Spielern positioniert sind, aber rundrum noch kein gutes Konstrukt haben. Vielleicht noch zu breit aufgefächert aus dem Aufbau und einfach das Problem haben, dass sie dann im Gegenpressing auch auf den Ballverlust nicht schnell genug sind und eben Wolfsburg wieder umschalten kann. Und nichtsdestotrotz, in der, weiß ich nicht, 92. Minute, der Pfostenschuss, macht Bremen den rein, spielen die das 2-2 und jeder sagt, boah, Wahnsinn, nach dem 0-2 und nichts ging rein, sich so zurückgearbeitet, das wäre ein Brustlöser gewesen. Also,
ja, das stimmt.
Ich bin voll bei dir, dass dieses 2-0 einfach eine zu große Hypothek ist, auch gerade mit der Art und Weise, wie das 1-0 fällt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, wenn Wolfsburg die eine oder andere Szene klarer ausspielt in der ersten Hälfte, kann es auch 2 oder 3-0 schon zur Halbzeit stehen. Also das ist auch alles drin. Und dennoch, ich sag's mal so, wir haben ja noch Spieltags-Awards. Ich glaube, wir werden über Marius Müller nochmal sprechen.
Okay, alles gut. Dann muss ich hier nicht nochmal was zu sagen. Ja, den Pfostenschuss stimmt, den habe ich vorhin gar nicht mehr erwähnt. Da hat Brüch ein Handspiel gepfiffen und ich habe nicht ganz gecheckt, ob das vor oder nach dem Pfostenschuss gewesen sein soll. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts gesehen, habe diesen Pfiff überhaupt nicht verstanden, aber ich habe so manchen Pfiff diesem Spiel nicht verstanden. Also ich will nur eine Sache ergänzen, weil was die erste Hälfte betrifft, stimmt das mit dem Chaos. Aber in der zweiten Hälfte finde ich, dass Wolfsburg eigentlich ganz gut das Chaos beherrscht hat. Also in der zweiten Hälfte hatte Wolfsburg kaum noch eine Chance. Die hatten einen Expected Goals Wert von 0,27. Die hatten 3 Schüsse in der zweiten Hälfte. Also das war sehr, sehr wenig. Aber wie viele Schüsse hatte Werder? 4. Mit einem Expected Goals Wert von 0,5. Also was Wolfsburg eben schon kann, ist verteidigen. Und in der zweiten Hälfte, finde ich, hat man auch eigentlich gut verteidigt. Und das ist eben das, was Werder nicht kann. Und deswegen verliert dann Werder so ein Spiel, glaube ich. Weil Werder hätte ein 2-0 vielleicht nicht über die Zeit bekommen, Wolfsburg schon. Ist jetzt viel Konjunktiv, nervt so ein bisschen. Ich meine, wir gehen ja auch im Werder-Schwerpunkt jetzt dann auch nochmal tiefer rein. Deswegen mache ich den Schwerpunkt ja, weil ich auch nochmal von Nico genau hören will, wie er es denn sieht, der ja noch genauer auf alle Spiele guckt. Ich gucke es ja immer als Begleitspiel, weil ich ja immer 2 Spiele gleichzeitig gucke. Das verwischt auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, glaube ich. Da fehlt vielleicht manchmal auch die analytische Klarheit. Aber in der zweiten Hälfte hat Wolfsburg das eigentlich ganz gut verteidigt. Und ja, der Pfostenschuss kann reingehen, das stimmt. Aber vorher kann eigentlich auch Thomas diesen Konter in der 85. zum Beispiel abschließen. Aber gut, andererseits, wen wundert es? Wolfsburg ist das drittbeste Auswärtsteam dieser Liga. Nur Leverkusen und Bayern haben auswärts mehr Punkte sammeln können. Deshalb springt Wolfsburg auf Rang 7, hat 37 Punkte. Ein Punkt Rückstand ist es noch auf Rang 6. 4 Punkte Rückstand sind es auf den Champions League Platz. Und im Grunde scheint alles möglich jetzt für Wolfsburg. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen St. Pauli. Und dann beim FC Augsburg für Werder Bremen wiederum wird es jetzt durchaus anspruchsvoll, was die direkten Gegner angeht. Werder hat eben die angesprochenen 30 Punkte, damit 13 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Beruhigt euch alle, liebe Werderanerinnen und Werderaner. Es geht jetzt dann zu Leverkusen, dann daheim gegen Gladbach, in Kiel wird man danach spielen und dann gegen Frankfurt und Stuttgart. Alle diese Teams, die haben so eine besondere Geschichte irgendwie, die für Werder da zum Tragen kommen könnte. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Bremen, und alles Weitere besprechen wir dann im Schwerpunkt. Widmen wir uns dem Highlightspiel dieses Spieltags. Union Berlin spielt zu Hause gegen Holstein Kiel. Und wenn ihr genau aufgepasst habt, dann wisst ihr ja schon, wie das Ergebnis sein muss, denn hier muss ja das Auswärtsteam gewinnen, und dem ist so. Es ist der erste Auswärtssieg in der Geschichte der KSV. Und wie fällt das entscheidende Tor in der 42. Minute? Ja, also Steffen Baumgart hat danach gesagt, man ist dreimal getunnelt worden, und faktisch stimmt das. Also erstmal tunnelt Becker Juranovic, hat damit sehr, sehr viel Platz auf dem Flügel, kann andribbeln. Er legt auf Machino, der schön in der Halbspur eingelaufen ist. Der passt zu Gigovic, der den Ball annimmt und nach mehrmals Antäuschen schießt und dann zum 1:0 trifft. Später erzielt Harris das vermeintliche 2:0, aber aus einer Abseitsposition heraus. Machino trifft nur den Außenpfosten. Es gibt 7 Minuten Nachspielzeit, in denen es mehrere Ecken gibt. Ecken waren sowieso ein Thema für Union, bei denen Renault mit nach vorne kommt und er kommt sogar zum Kopfball. Mein Gott, wir waren so nah dran an dem Torhütertor. Es ist immer so was Besonderes. Aber am Ende war es Union nicht vergönnt. Und man verliert eben dieses Heimspiel und Kiel wiederum freut sich sehr, auf Rang 17 zu springen und vor allem dran zu bleiben am VfL Bochum. 16 Punkte hat jetzt Kiel und 17 hat der VfL. Felix, du hast die Ehre, mit mir jetzt dieses Spiel zu analysieren. Wollen wir vielleicht erst mit dem Blick auf Kiel beginnen?
Ja, was ein Kick, liebe Fußballfreunde. Ne? Also, da war wirklich alles drin, also was man nicht braucht. An so einem Sonntagnachmittag. Also, nee, das, wir können gerne auf Kiel blicken. Ich fand, sie hatten die bessere Spielidee offensiv, was jetzt gegen die Steffen Baumgart-Mannschaft auch nicht zwingend, also es ist ein Kompliment, aber jetzt auch eher eines der, ne, sie so zum Geburtstag gratulieren, aber du musstest ja auch, weil irgendwie es ist Tante Erna, ne? Also da kannst du jetzt nicht gratulieren. Aber nee, das fand ich schon auffällig. Ich fand auch die beiden angesprochenen Charaktere, Gidovic und Martino, schon gut. Die haben auch in der ersten Halbzeit, es war kein Zufall, dass die beiden an diesem Tor beteiligt waren, wo man schon auch noch Renault irgendwie mit einbeziehen müsste, weil er lässt sich so ein bisschen, also lässt sich bei diesem Querlauf so ein bisschen Richtung Pfosten ziehen und merkt dann, oh hoppla, ich bin ja gerade nach rechts gehechtet, aber da war die Mitte des Tores. Der Schuss war jetzt nicht gemeingefährlich, muss man ehrlich sagen. Ne? Also der war ganz gut platziert, aber es war jetzt nichts Atemberaubendes. Und ja, so kommt halt dann Kiel mit einem Auswärtssieg davon. Wobei ich gerade nochmal ich korrigiere ungern den Host, aber ich muss natürlich korrigieren, es war der erste Bundesliga-Auswärtssieg. Also sie haben schon mal einen Auswärtssieg, die hatten hier noch eins geschichte.
Stimmt. Sonst wäre es noch beeindruckender, dass sie aufgestiegen sind.
Sonst wäre es noch beeindruckender, dass die echt aufgestiegen sind. Aber nein, aber also es ist ein gutes Spiel für Kiel, muss man ehrlich sagen. Also jetzt bei bemessen an den Möglichkeiten fand ich war es völlig in Ordnung, ehrlich gesagt.
Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, dass deine Antwort jetzt auch ein bisschen was über dich aussagt. Ich habe den Eindruck, Felix, dass du dich nicht an gutem Defensivspiel begeistern kannst. Zumindest konntest du es nicht heute zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, als nämlich dieses Spiel stattfand. Weil ist nicht das, was man eigentlich hervorheben muss bei der KSV? Klar, wir hatten dieses Tor, aber so arg viele Offensivaktionen waren es nicht, ehrlicherweise. Von Offensivaktionen war es eher so ein 1:1. Aber defensiv hat doch Kiel da richtig was weggearbeitet, wie man heutzutage so vielleicht ein bisschen unschön sagt. Kannst du dich nicht so viel begeistern?
Ja, aber was mussten sie denn wegarbeiten? 48 Crosses. 37 Total Open Play Crosses, die zu 16,7% accurate waren. Da muss ich jetzt wirklich sagen, also das ist wieder, das ist mein alter Bias, das warum spielst du den Mannschaften, also warum gibst du Mannschaften wie Kiel überhaupt die Möglichkeit, dass du flankst, was wirklich die, also jeder Viertligist hat grundsätzlich die Fähigkeit, Überzahl im Strafraum zu schaffen und rauszuköpfen. Also das ist wirklich nicht, it's not the rocket science of football. Und das, klar, aber muss man ihnen geben, keine Frage, sie haben ja gut verteidigt, aber es war jetzt auch nicht das Highlight-Angriffsspiel und hiermit sind wir im Teil der Analyse zur Union Berlin angekommen, wo meiner Meinung nach wirklich, nee, jetzt sind wir noch nicht, du bist der Host, aber.
Nein, doch, du, ich werde später bei meinen Awards einfach nochmal einen Kieler nennen, dann kann ich da nochmal ein bisschen lobhudeln, aber du sprichst es ja schon an, der Plan A bei Union war auch der Plan B und der Plan C. Steffen Baumgart, er wurde genau auf diese 38 Flanken aus dem laufenden Spiel heraus, auf die wurde er angesprochen. Die einzigen beiden Fragen an ihn in der Pressekonferenz nach dem Spiel, die bezogen sich eben darauf, ob das nicht ein bisschen einfältig sei, das Offensivspiel, und warum man nicht einen Plan B noch heraufbeschworen hätte. Und in seiner Antwort ist die Philosophie von Steffen Baumgart klar geworden, die jetzt aber auch niemanden überrascht, der auch nur ein bisschen Steffen Baumgart verfolgt hat in den letzten Spielzeiten. Es geht ihm ausschließlich darum, den Ball in den Strafraum zu bekommen, in den gegnerischen, und dort Situationen zu erzeugen. Er will, dass der Strafraum halbwegs besetzt ist, er will, dass die Bälle da reinkommen, und wie die Bälle da reinkommen, ist ihm schnurzpiep egal. Also er hat sogar aktiv gefragt, was hätte denn der Plan B sein sollen? Wäre die Antwort gewesen, könnt ihr auch mal übers Zentrum spielen. Vielleicht waren ja auch Spieler auf dem Feld, die das vielleicht durchaus können. Aber das so denkt er nicht. Ihm geht es darum, in den Strafraum rein. Und dann kann da was passieren. Und dann hat er sogar einen Punkt, wenn er sagt, es gab 5, 6 Situationen, da hätte etwas passieren können. Timon Weiner hat gleich mehrmals gewackelt bei gegnerischen Flanken. Und 2, 3 Mal hat es eben Kiel nicht mit der ersten Verteidigungsaktion geklärt bekommen. Und dann hatte Union seine Anschlussaktionen. Die Frage, die man dann eben nur stellen muss, und die bewertet aber ganz offensichtlich Steffen Baumgart anders als wahrscheinlich wir beide, ist, reicht uns das? Reicht uns das, wenn wir mit 38 Flanken vielleicht 5 so Halbchancen herauskreieren, wenn wir 14 Abschlüsse haben, von denen 10 Abschlüsse per Kopf sind? Und jetzt guckt euch einfach an, wie sind die Expected Goals bei Kopfbällen im Strafraum? Nicht so hoch wie bei Schüssen im Strafraum.
Und naja, Max, Baumgart, wie wir beide als Leidtragende der Nico Kovac School of Football ja wissen, ist es tatsächlich einfach, es ist ja der ewige, das ewige Thema mit Flanken. Ja, natürlich beschwörst du was herauf. Es ist ja klar, also du schießt einen Ball in die Nähe des 5-Meter-Raums. Ja, irgendwas wird schon passieren. Aber es ist einfach statistisch gesehen definitiv nicht die beste Variante, um Fußballspiele zu gewinnen. Weil sonst würden das ja alle machen. Und das ist mein Problem. Es geht halt, ich habe lustigerweise im Sommer dazu mal ein spannendes Gespräch mit Thomas Broich, der hat auch, da haben wir sozusagen darüber gesprochen, wie du flanken müsstest. Du musst halt irgendwie mit Ziel und Sinn und Zweck flanken. Und du musst Räume überladen am langen Pfosten, am kurzen Pfosten. Das kannst du dir aussuchen. Es gibt alle möglichen Ideen, die du bei Flanken haben kannst. Aber das ist ja die unkreative Steffen Baumgart-Flanke, ist ja, ich flank ihn mal rein und schau, was passiert. Weil da stehen ja Spieler. Und das ist halt meiner Meinung nach das Problem. Ja, und ich glaube, wir leben, und da komme ich zu meinem entscheidenden Punkt, den ich mir im Laufe dieses Spiels, weil man hatte viel Zeit zum Nachdenken, es gab nicht so viel zu beobachten. Mir ist aufgefallen, ich glaube, wir leben in einer Welt, in der wir eine falsche Perception von Union Berlin haben. Unsere Vorstellung von Union Berlin basiert auf dieser Saison 22/23 und Geraldo Becker. Und Geraldo Becker hat in diesem Jahr damals einfach fantastisch Fußball gespielt und er war ein überragender Bundesliga-Stürmer. Und das hat dazu geführt, dass wir gedacht haben, aha, ja, das ist der Union-Fußball und das ist sozusagen, nein, ich glaube, es war einfach so, dieser ganze Union-Fußball war darauf zugeschnitten, dass du einen extrem erfolgreichen, guten Stürmer hattest. Und wenn du jetzt anschaust, seitdem hatten sie Fofana, Behrens, Becker ja auch irgendwie, Jordan, den ihr ja in Gladbach auch bestens kennengelernt habt, Vertessen, Volland und jetzt neuestens Herrn Ljubicic. Und was verbindet all die? Sie waren nicht Geraldo Becker in der Saison 2022, sondern sie waren wahnsinnig formlos und hatten massive Probleme, einerseits ins Spiel eingebunden zu werden, andererseits aber auch irgendwie ihre klassischen Kernkompetenzen als Stürmer auszuspielen. Und jetzt kommst du.
Genau. So, also zum einen hast du gerade, ohne es zu wollen, hast du dich geoutet, du hast den Union-Schwerpunkt mit Sebastian Fiebrich nicht gehört, denn da haben wir genau das rausgearbeitet, dass Union eigentlich jetzt so spielt, wie Union immer gespielt hat, ohne Plan, Trainer werden verpflichtet, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt und es ist nicht schön zum Anschauen. Und da hat mir Sebastian nämlich sehr gut erklärt, die Urs Fischer-Zeit war das komplette Gegenbeispiel und es sah alles geplant aus, aber selbst da war viel nicht geplant. Also sprich, hört nochmal den Union-Schwerpunkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das nochmal genauer nachvollziehen wollt. Aber ich
finde, wenn ihr die bessere Version von dem Schmarrn hören wollt, den ich hier verzapft habe. Ne?
Es war wirklich sehr interessant, damit Sebastian drüber zu sprechen. weil wir da quasi den größeren Rahmen ausspannen wollten. Aber jetzt bleiben wir mal in der Aktualität. Und Aktualität ist jetzt für mich auch nicht, jetzt wieder mit Bo Svensson ums Eck zu kommen, weil unter Bo Svensson war auch nicht alles gut. Aber zwei Aspekte sind ja entscheidend. Wenn du mit dieser Philosophie Fußball spielen willst, wie sie Steffen Baumgart eben ganz offensichtlich hat, nämlich Ball in die Box und dann gucken, dass was passiert. Das eine ist, wie kommt der Ball in die Box? Und da können wir sogar bei Flanken bleiben. Aber ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du angesprochen hast. Flanke ist nicht gleich Flanke. Ich habe es hier schon oft genug gesagt. Flanken können vorbereitet werden. Flanken können aus dem Rückraum der Halbspur können die geflankt werden. Sie können von der Grundlinie geflankt werden. Sie können auch innerhalb des Strafraums geflankt werden. Da haben übrigens Flanken von der Grundlinie am 16-Meter-Eck gibt es eine 10,7-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor erzielst mit einer Flanke. Das ist der beste Ort, um eine Flanke zu erzielen. Zweitbester Ort, Rückraum der Halbspur. Das ist aber nur eine jüngere Entwicklung, weil du dann an den zweiten Pfosten und so weiter, das hast du alles mit Thomas Broich damals besprochen, haben wir ja auch bei der EM der Männer mehrmals gesehen. Das ist das eine. Also Flanken können vorbereitet werden und dann ist es eben nicht nur ein, wir sind halt mit vielen Spielern im gegnerischen Strafraum, sondern wir sind an entsprechenden Orten im gegnerischen Strafraum. Und die Flanken von Union sind einfach nur, also man kann sich die Positionen der Flanken, kann man sich bei Who Scored ja sehr gut angucken, also es ist zum Teil grotesk. Also die sind zum Teil von einfach, das sind auch Freistoßflanken von ganz weit hinten, aber das ist einfach nicht vorbereitet. Das ist das eine. Und der zweite Aspekt ist, und den finde ich fast noch wichtiger aktuell bei Union, weil sie kommen nicht aus einer Phase der Stärke, sondern aus einer Phase der Schwäche heraus, die jetzt schon über ein Jahr andauert. Du hast gesagt, man muss sich ja auch an den Spielern orientieren. Und du hast es jetzt quasi über Geraldo Becker erzählt, aber wir können es ja auch darüber erzählen, über die Spieler, die aktuell da sind. Und da musst du dann eben die Frage stellen, wird ein Benedikt Hollerbach oder ein Jong und auch ein Ljubicic, von dem haben wir aber jetzt noch nicht so viel gesehen, deswegen da kann ich mir noch kein Urteil erlauben, aber bei den anderen beiden bin ich mir relativ sicher, werden die brillieren, wenn wir Flanken auf diese Art und Weise schlagen? Ich glaube nicht, dass es ihr Kernproblem, ihre Kernfähigkeit.
Darf ich lösen?
Ja, und dann ganz einfach, ganz simpel, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst andere Spieler auf, oder du musst halt leider doch irgendwie zumindest noch ein anderes Element mit dabei haben. Dann kann nicht dann das dein einziges Element sein.
Ja, du siehst es ja bei Gladbach, finde ich, in dieser Saison. Was ist eine der klassischen Gladbacher Szenen, die ich im Kopf habe? Naja, natürlich ist es eine Flanke auf Tim Kleindienst. Ja? Oder wenn du auch noch Thomas Quanscherer dabei hast. Naja, wenn du solche Spielertypen da vorne reinstellst, super. Dann spiel die an mit hohen Flanken, überleg dir was bei den Flanken, trainier das bis zum geht nicht mehr im Training. Okay, dann ist es ein Konzept, ja, oder ist es eine Option als Konzept. Aber das was bei Union abläuft, ist wirklich, also wie bei uns damals in der E-Jugend, wo du irgendwie gesagt hast, so, wer kann flanken? Der Kleine steht außen, das war immer ich, ich habe geflankt und die Großen standen in der Mitte und dann hast du schon irgendwie versucht, mal ein Tor zu schießen. Und das ist halt einfach zu wenig für die Bundesliga. Until it isn't. Weil es ist nämlich genug für die Bundesliga. Und das ist interessant, dass ja, Union tanzt das im Abgrund. Ich habe nachher nur die Aussage von Rani Kidira gelesen, der gesagt hat, es ist hier wirklich ganz, ganz gefährlich im Moment. Wo ich dann so, ja, aber irgendwie auch nicht, ne? Also es ist zwar irgendwie gefährlich, aber let's be honest, also wir kommen da schon irgendwie raus, ja.
Naja, 6 Punkte Vorsprung auf Bochum. Und also ja, gerade jetzt gegen Kiel verloren zu haben, das tut schon weh, weil Kiel hättest du sonst aus der Verlosung rausgehalten, mehr oder weniger.
Ja, absolut.
Das ist, also, und das, es kann natürlich trotzdem reichen und es gibt aber auch mit dem bestehenden Personal Möglichkeiten. Also in der Schlussphase zum Beispiel, als Duki die ganze Zeit dann vorne stand, klar, weil sie haben ja dann einfach nur noch alle lang nach vorne. Da hatte ich dann kurz den Gedanken, also warum eigentlich Duki immer nur bei Ecken oder eben in der Schlussphase nach vorne schicken? Es gab ja durchaus auch schon mal Teams, die einen Innenverteidiger in einem gesicherten Ballbesitz nach vorne gezogen haben und da muss halt einer der Sechser tief bleiben und halt die Innenverteidigerrolle spielen. Also sowas ginge rein theoretisch schon auch. Aber ja, ob das von Steffen Baumgart kommt, I doubt it.
Darf ich noch abschließend eine Sache an Holstein Kiel kritisieren?
Okay.
Und das ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass Renault eine Torchance hatte. Da muss ich dann schon sagen, die schönere Option, das Tor zu erzielen, ist meiner Meinung nach immer noch, wenn der Stürmer danach aufs leere Tor zuläuft.
Ja, stimmt.
Das sind in meinem Kopf läuft dann sofort Diego aufs Tor zu. Und wenn man dann den Ball klärt, ist das ja okay. Aber wenn man ihn so klärt, dass man damit erneut eine Flankenchance einleitet.
Das war richtig schlecht.
Das war wirklich eine höchst kuriose Situation, weil sie waren zu zweit gegen einen und hatten den Ball und Renault war hinter ihnen im eigenen Strafraum oder im gegnerischen Strafraum. Und da muss ich dann schon sagen, das hätte ich jetzt ausgespielt als Kiel. Also einfach nur damit du sozusagen, selbst wenn du absteigst, das Tor musst du mitnehmen. Ne? Also das ist so...
Ja, das stimmt definitiv. Also sie haben seitlich geklärt, anstatt schießen einfach Richtung gegnerisches Tor und vielleicht gewinnst du das Laufduell. Dann passt das schon. Aber ja, es war eine hochemotionale Schlussphase, aber am Ende hat es ja Kiel gewonnen und sich damit eben bis auf einen Punkt an Bochum herangebracht und eben in eine viel, viel positivere Ausgangssituation, als man es erwarten hätte können vor diesem Spieltag. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann wird man in Heidenheim spielen. Das wird natürlich höchst interessant werden, diese Partie für Union, das weiter 6 Punkte Vorsprung hat auf den Relegationsplatz. Geht es jetzt dann zu Eintracht Frankfurt, bevor man zu Hause gegen den FC Bayern spielt, wird. Das sind die nächsten beiden Partien der Unioner. Dann fehlt jetzt nur noch eins, nämlich unsere Spieltags-Awards. Wir wollen küren unseren MVP, unseren Unsung Hero und unseren Moment des Spieltags. Ein paar Sneak Peeks von uns gab es ja schon in den einzelnen Segmenten. Marc, wenn du magst, dann darfst du mal loslegen. Wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
Ja, ich würde gerne, wenn wir auch über die zweite Liga gesprochen hätten, dann hätte ich gesagt Torhüter mit Schalke-Bezug. so sage ich nur Marius Müller. Aber ja, die Referenz zu Loris Karius lag da auf dem Silbertablett. Brutal gutes Spiel gemacht, ähnlich wie Karius.
Aber wirklich, also Marius Müller sehr, sehr, sehr gut performt an diesem Spieltag. Felix, wer ist dein MVP geworden?
Mein MVP ist Nadim Amiri. Fantastisches Spiel gegen RB Leipzig und für mich ohnehin ein fantastischer Spieler, weil er dem ganzen Fußballgeschäft gezeigt hat, wie es geht. Nämlich, er wurde ja ein bisschen belächelt damals für seinen ganzen Transfer. Du gibst hier Leverkusen die Chance auf die Meisterschaft auf und so weiter und gehst hier irgendwie nach Mainz. Was machst du denn da jetzt am Rande des Nichtskönnens und so weiter? Schau ihn dir an heute. Er ist ein glücklicher Fußballer, der fantastischen Fußball spielt in einer coolen Mannschaft. Er hätte das Niveau weiterhin für Leverkusen, da bin ich überzeugt, aber Er weiß einfach, dass er lieber der beste Mannschaft oder beste Spieler in Mainz ist, neben Johnny Burkhardt. Und ja, das steht für etwas im Fußballgeschäft. Und daher ein Shoutout an Nadim Amiri, der ein tolles Spiel gemacht hat gegen Leipzig.
Aber wirklich. Also ich muss zugeben, eure Wahl ist sehr, sehr gut. Meine ist weniger kreativ, aber ich habe mich gefragt, wie hat es denn eigentlich Bayern jetzt wirklich geschafft, über diesen schweren Februar hinzuzukommen und hinwegzukommen? Und ja, das Leverkusen-Spiel, das kann man sehr kritisieren. Ich finde, das muss man auch sehr kritisieren. Aber jetzt auch mit Blick auf das VfB-Spiel komme ich nicht an Michael Olise vorbei. Ich finde, der spielt sehr, sehr, sehr gut und fast unbemerkt, auch gegen den Ball sehr, sehr gut. Der hat einfach in jeder Phase des Spiels die richtige Haltung, sowohl was Defensivarbeit angeht, als auch eben in der Offensive. Und ich glaube, der war auch in diesem Spiel gegen Stuttgart sehr, sehr wichtig. Deswegen mein MVP dieses Spieltags. Wer weiß, wie es ohne ihn gelaufen wäre. Kommen wir zu den unbesungenen Helden. Marc, wen magst du da aufs Podest heben?
Ja, ich hatte gerade kurz Sorge, dass du ihn mir wegnimmst mit deinem MVP-Call. Es ist für mich Leon Goretzka, der ein brutal gutes Spiel gemacht hat. Und ich sehe das bei ihm auch irgendwie immer so im Gesamtkontext dieser Saison. Also gefühlt sollte er im Sommer gehen und war der Flo Neuhaus von Bayern.
So haben das ja damals auch alle getitelt.
Wer erinnert sich nicht? Genau. Und ja, jetzt der inzwischen, also Kimmich verletzt und soll ja wohl jetzt auch nicht mehr verlängern dürfen oder wie auch immer kein Angebot mehr haben und das alles dann auch mit Goretzkas Werk brutal gutes Spiel gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist mir, muss ich sagen, immer wieder aufgefallen während dieses Spiels. Und das spricht, finde ich, sehr gut für die Unsung Hero-Kategorie.
Aber wirklich. Ja, wie das bei Kimmich weitergeht, mal ganz entspannt bleiben, da ist alles möglich. Das steht bei 50-50. Aber auf jeden Fall interessant, was sich da beim FC Bayern tut, werden wir natürlich auch irgendwann im Rasenfunk nochmal genauer besprechen. Felix, wer ist dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Mein Unsung Hero des Spieltags ist Nathan Ngumu. Für einen Schuss, den es nicht geben darf. Also die Flugkurve zu produzieren, indem man sich, also jeder normale Mensch würde sich den Knöchel brechen bei diesem Schuss. Also das habe ich noch nie gesehen, mit dem Innenriss den Ball in eine Kurve nach außen zu bekommen. Das ist so ein Schuss, ich glaube, den probierst du irgendwie beim Bolzplatz mit deinen Freunden als Kind die ganze Zeit und kriegst ihn nicht hin. Und daher echt Respekt, Nathan Ngumu, den hat niemand kommen sehen, erst recht nicht in Heidenheim.
Das ist wahr. Vor allem, also, es war so ein überraschendes Tor in der Art und Weise, wie es gefallen ist. Man hat einfach nicht damit gerechnet. Absolut. Und das ist dann dieses Tor, wo du dir denkst, zeigt jetzt die Zeitlupe, ich muss das nochmal in Ruhe sehen. Ich habe auch mehrmals nochmal im Real Life zurückgespult und es mir in voller Geschwindigkeit angeguckt. Sehr schön, dann habt ihr mir jetzt noch meinen Kieler Unsung Hero hier gelassen. Ich möchte noch einmal Nikolai Remberg besingen, der eben stellvertretend steht für 67 klärende Aktionen, die Kiel hatte. Natürlich, woher kamen sie durch die vielen Flanken, aber 10 davon hatte Remberg. Er hat 14 von 18 Zweikämpfen gewonnen und ich bin ja nun wirklich nicht jemand, der sich an der Zweikampfquote aufhängt, aber das steht für mich stellvertretend dafür, wie unheimlich stabil er gegen den Ball war, wie oft er es war, der das entscheidende Duell gewonnen hat. Deswegen Nikolai Remberg hat ein ganz fantastisches Spiel gemacht, meiner Meinung nach ein ganz großer Baustein, auch durchaus im Umschalten manchmal. Es gab so 2-3 Situationen, er hatte ja auch eine Chance, wo er wirklich auch einfach die Lücke zugelaufen hat, die es gab zwischen Abwehr und Angriff. Und trotzdem war er dann kurz in der nächsten Szene wieder in der Defensive zu finden. Sehr, sehr gutes Spiel. Ich fand ihn sehr gut in diesem Spiel. Jetzt kommen wir zu unseren Momenten des Spieltags. Marc, was steht da auf deinem Zettel? Hoffentlich nicht der Ngumu-Treffer. Das wäre jetzt.
Nee, aber natürlich, also ein bisschen subjektiv muss ich da ja entscheiden und einen Gladbach-Moment nehmen, der eigentlich schon letzte Woche angefangen hat mit dem Platzverweis von Jonas Omlin und der Nichtleistung von Tobi Sippel, sodass Thiago Pereira Cardoso ins Tor gerückt ist. Und der Moment des Spieltags ereignet sich dann für mich eigentlich nach Abpfiff, als er von den Gladbacher Fans gefeiert wird, von der Mannschaft mehrmals dazu aufgefordert wird, vor die Kurve zu gehen und dort gefeiert wurde. Finde ich einen sehr, sehr coolen Moment für einen 18-Jährigen und ist ein sehr ruhiger und bescheidener Typ. Von daher hat er sich verdient, finde ich sehr, sehr cool. Mhm.
Ja, definitiv eine der Wohlfühlgeschichten dieses Spieltags. Felix, was ist...
Also für die, die es nicht gesehen haben, er ist nicht so vor die Kurve gegangen wie Thulberg, aber lassen wir das.
Ja, er hat den Anti-Thulberg gezogen. Felix, was war dein Moment des Spieltags?
Ja, die Perfektion meines Moments des Spieltags hat mir leider Olli Minzlaff kaputt gemacht, weil ich, also meine Szene des Spieltags ist diese Klärung von Philipp Nwene in der allerletzten Minute des Mainz-Leipzig-Spiels, weil ich finde, dass du daran, also in meiner Version der Dinge, hätte man Marco Rose jetzt entlassen nach dieser Niederlage gegen Mainz. Und dann wäre es natürlich schön gewesen, weil hätte Philipp Nwene diesen Ball in das eigene Tor geklärt, dann wäre natürlich alles gut gewesen in Leipzig. So hat er den irgendwie über das Tor geklärt, wodurch sozusagen dieser Sieg erhalten geblieben ist. Und das fand ich eine herrlich kuriose Szene, weil an diesen kleinen Szenen entscheiden sich ja manchmal Schicksale von ganzen Vereinen, dass du irgendwie sagst, oh, sie kommen mit einem 2-2 weg und alles ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oder sie verlieren ein Spiel und alles schaut ganz schlecht aus.
Jetzt muss ich kurz überlegen, aber ich glaube, nee, ich muss auch einen Moment des Spieltags aus diesem Spiel nehmen, weil es einfach so bizarr war. Und zwar nehme ich die Szene, in der Amiri und Burkhardt nicht nur zweimal, wie ich es vorhin im Spielfilm gesagt habe, sondern sogar dreimal den identischen Pfosten treffen. Also erst trifft Burkhardt den linken Pfosten, dann bleibt Mainz im Ballbesitz, dann trifft Amiri den linken Pfosten und vom Pfosten springt der Ball an Schiemann von Burkhardt und von dort nochmal an den Pfosten und ins Aus. Und der Blick von Burkhardt danach war so einfach so, wollt ihr mich einfach alle verarschen? Ich fand das so, ja, amüsant tatsächlich. Ich muss sagen, ich fand es einfach wahnsinnig witzig, dass sowas passiert halt einfach auch im Profifußball. Das gehört mit dazu. Deswegen dieser Dreifachpfosten innerhalb von einer Minute. Das war mein Moment des Spieltags. Und es ist ja gut gegangen.
Kurios ist doch daran auch, dass wir ganz oft in der Analyse dann irgendwo lesen, es gab auch noch drei Pfostentreffer. Und deshalb hätte Mainz sozusagen drei Tore erzielen können, wenn du aber sagst, nein, weil wenn sie den ersten Pfostentreffer nicht gehabt hätten, ne, und so weiter und so fort. Also, ja, ganz witzig.
Ach ja, der Fußball, er schreibt doch immer seine ganz eigenen Geschichten. Ihr zwei, Das hat große Freude gemacht. Danke, dass ihr mit dabei wart im Rasenfunk. Wir hatten so ein bisschen manchmal Delay-Probleme. Also wenn ihr euch wundert, liebe Hörerinnen und Hörer, warum wir manchmal so ein bisschen übereinander gesprochen haben, es kam daher, aber umso mehr vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide. Ganz herzlichen Dank an Marc Sander. Ich freue mich dann in 4 Wochen, dich wieder begrüßen zu dürfen. Danke dir.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und wer weiß, vielleicht hören wir uns in 4 Wochen wieder.
Ja, wir, ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht im Blick. 4 Wochen ist für mich gefühlt noch 3 Monate weg. Also danke, man kann dir natürlich bei Borussia Explained, kann man dir folgen und kann dich lesen, wird alles verlinkt in den Shownotes. Und herzlichen Dank auch an Felix Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung, dort jetzt inzwischen in Italien zuständig. Felix, jetzt haben wir doch nicht über Napoli gegen Inter gesprochen. Dabei ist es das Unentschieden geworden, das ich eingefordert habe, aber machen wir vielleicht
woanders. Absolut. Anders. Es machen wir irgendwann anders noch. Aber ja, entschuldigt den Delay. Ich bin gerade in Österreich und bei der Verwandtschaft. Da ist es im Internet noch ein bisschen unausgereift. Deshalb.
Du, nichts ist so schlimm, wie wenn ich Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg habe. Sorry, aber die Erfahrung von über 1000 Sendungen sagt es leider. Also vielen, vielen Dank, lieber Felix. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte, weil ich nämlich auch glaube, dass der Podcast 2 Fehler gemacht hat. Sowohl der Titel ist meiner Meinung nach nicht gut und das Titelbild ist absolut abschreckend. Es geht um den Podcast Sockenpuppenzoo. Was ist ein Sockenpuppenzoo? Ein Sockenpuppenzoo sind Fake-Accounts, die jemand erstellt und dann in dem Fall Wikipedia versucht zu unterwandern, indem dann verschiedene Accounts ein und derselben Person miteinander Diskussionen führen. Und letztlich war das Ziel aber eines solchen Sockenpuppenzoos, der hier aufgedeckt wird, die Wikipedia auf rechts zu drehen, also rechte Inhalte dort zu platzieren, bewusst auch Dinge zu falsifizieren in entsprechenden Beiträgen. Das ist eine ganz herausragende Recherche meiner Meinung nach, ein sehr, sehr guter Podcast, hört sich ganz wunderbar weg und es ist ein Thema, von dem ich vorher kaum gehört habe, vor allem nicht, wie gut man doch eigentlich dann nachvollziehen kann. Völlig überraschend hängen da auf einmal Burschenschaften mit drin in dieser Recherche. Wer hätte damit gerechnet? Und es ist aber tatsächlich eine reale Gefahr. Die Wikipedia ist der gerade noch so entgangen. Aber am Ende dieses Podcasts landet man dann doch bei der Erkenntnis, muss man sich vielleicht nicht doch selber dort engagieren? Denn tatsächlich lässt sich so etwas nur verhindern durch die Macht der vielen, die sich die Zeit nehmen, bei der Wikipedia mitzuarbeiten. Also hört euch den Podcast Sockenpuppenzoo an. Ich werde ihn verlinken in den Shownotes und unterstützt uns sehr gerne auf rasenfunk.de/supportersclub. Erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr Feedback geben wollt, dann ist mitmachen.rasenfunk.de dafür die beste Adresse und abonniert auch sehr gerne auch die anderen 4 Feeds des Rasenfunks zur Bundesliga der Frauen, zur Ligatour, zweite Liga und europäischer Fußball ist auch jetzt eine Folge erschienen. Das Tribünengespräch gibt es noch und es gibt den Nationalteams-Feed, da haben wir eine sehr schöne Folge zu den Länderspielen der Frauen aufgenommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank, dass ihr unsere Stromrechnung bezahlt.